Fritz. Podcast.
Die Welt ist klein mit Holger Klein.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Guten Abend, die nächsten zwei Stunden seid ihr wieder eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110 und euch zu einem Thema ins Benehmen zu setzen, beziehungsweise heute auch Fragen zu stellen. Ich habe Fachleute im Studio. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, ist verstärkt das Thema, Achtung, Prostitution und Menschenhandel in den Medien, kocht unglaublich hoch. Es scheint also, als gäbe es da einen neuen Dämon, von dem die Welt vorher noch nie irgendwie was gehört hat. Und dieser Dämon heißt Prostitution und Menschenhandel. Das ist das Erste, was ich ein bisschen seltsam finde, dass es Prostitution und Menschenhandel heißt und nicht Prostitution als Problem und Menschenhandel als Problem, weil ich oft das Gefühl habe, dass die eigentlich nicht wirklich was miteinander zu tun haben, beziehungsweise dass die Schnittmengen zwischen diesen beiden Problemfeldern, so es denn Problemfelder sein sollten, dass die Schnittmengen zwischen diesen beiden Problemfeldern vergleichsweise gering sind, sodass ich mich die ganze Zeit frage, warum wird das eigentlich in einem Atemzug genannt und nicht Nähereien und Menschenhandel? Beispielsweise. Das ist das eine. Das andere ist, ich sehe eigentlich hauptsächlich eine Kampagne, also eine PR-Kampagne für ein Buch einer Autorin namens Alice Schwarzer, die sich gerade mit diesem Thema beschäftigt hat. Das ist ihr gutes Recht. Was mich nachhaltig verwirrt ist, dass es so ein wahnsinniges Medienecho findet und nicht nur so ein wahnsinniges Medienecho, sondern auch so ein wahnsinniges Echo innerhalb des Politikbetriebes zu finden scheint. Ich wundere mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass so jemand wie Alice Schwarzer nicht einfach ignoriert wird, weil die sich spätestens mit diesem Kachelmann-Prozess und der Art und Weise, wie sie da Partei genommen hat und der Art und Weise, also Partei nehmen darf man, aber die Art und Weise, wie sie das auch in der Öffentlichkeit gemacht hat, finde ich zumindest Frau Schwarzer weitgehend diskreditiert hat. Das ist das eine. Das andere ist, ich hatte eigentlich das Gefühl, dass das Thema Prostitution eigentlich vom Tisch sei, weil wir da vor 10 Jahren das Prostitutionsgesetz von Rot-Grün gekriegt haben und seitdem ist die Sache irgendwie geregelt. Mir ist bisher egal gewesen, wie diese Sache geregelt war, weil ich nehme die Dienste von Prostituierten nicht in Anspruch. Das heißt, es ist halt so ein Teil des Universums, in den ich relativ wenig Einblick habe und mich darum nie damit beschäftigt habe. Kann aber sein, dass es nicht geregelt ist. Ich bin verwirrt, merkt ihr, und habe mir darum einfach Fachfrauen eingeladen. Ich habe es leicht, ich kann mir Fachfrauen einladen. Die eine Fachfrau, das ist Sonja Dolinsek. Hallo Sonja.
Hallo.
Sonja ist Historikerin und Publizistin, publiziert seit Jahren über das Thema Menschenhandel. Was sie publiziert, könnt ihr nachlesen auf ihrem Blog. Menschenhandel heute. Menschenhandel heute. Was habe ich eben gesagt? Ich habe irgendeinen ganz bescheuerten Namen gesagt, aber egal. Menschenhandelheute.de ist das Blog.
Net.
Net? .net. Ah, Menschenhandel-heute.net. Ist das Blog, auf dem Sonja publiziert. Das heißt, ich habe eine Fachfrau zum Thema Menschenhandel dabei. Und weil es ja immer Prostitution und Menschenhandel heißt, habe ich mir noch eine Fachfrau zum Thema Prostitution eingeladen. Und das ist Carmen Amicitie. Hallo Carmen.
Hallo.
Carmen ist keine Publizistin, sondern Prostituierte. Obwohl, ja, du publizierst auch, von daher.
Ja, ich schreibe natürlich auch im Blog über Sexarbeit, ja.
Über Sexarbeit. Nenne ich dich Sexarbeiterin oder nenne ich dich Prostituierte?
Das kannst du dir im Grunde genommen aussuchen. Ich finde, Sexarbeit ist der politisch korrektere Begriff.
Ja, aber ich gehe zu einer Sexarbeiterin,
sagt halt ja, keiner, das, ne? Ist ein bisschen steif, ja. Aber man denkt ja vielleicht auch nicht unbedingt über Politik nach, wenn man gerade zu einer Sexarbeiterin geht, insofern.
Weiß ich nicht, wie ist das bei dir? Du machst Escort, also du arbeitest nicht in irgendeinem, wie nennt man das denn, in einem Puff, wie nennt man denn diese Häuser?
Bordell. Prostitutionsstätte ist der Begriff, weil es gibt ja viele verschiedene Prostitutionsstätten, nicht nur Bordelle, sondern auch FKK-Clubs und Laufhäuser, ah, okay. Was weiß ich nicht alles, so, genau, Prostitutionsstätte.
Das machst du ja nicht, ne?
Nein, das mache ich nicht, ich bin Escort-Begleiterin, genau.
Wie geht das?
Kunden fragen mich, ob ich Zeit habe für ein Date und wenn ich Zeit habe für ein Date, sage ich ja. Und dann trifft man sich für 2 Stunden, für 4 Stunden, für irgendwas, weiß ich nicht, um gemeinsam essen zu gehen, um ein Konzert zu besuchen oder so. Und danach geht man aufs Hotelzimmer gemeinsam und hat dann eine lustige Zeit zusammen.
Ist da immer der Konzertbesuch oder der Restaurantbesuch dabei? Also es ist immer gleich ein ganzer, wie nennt man es?
Ein Arrangement,
genau, so ein ganzes Programm, was da läuft, oder?
Ja, also in meinem Falle ist das so. Also ich mache tatsächlich eher nicht reine Sexdates, weil mir das einfach zu schnöde ist. Ich brauche so ein bisschen Anlaufzeit. Also ich kenne die Leute ja auch nicht, mit denen ich mich da treffe meistens, also außer Stammkunden oder so. Aber ich brauche dann einfach ein bisschen Zeit, um mich mit denen aufzuwärmen, mich mit denen zu unterhalten. Und es ist auch meistens sehr spannend, mich mit denen zu unterhalten.
Worüber unterhältst du dich mit denen? Also was sind das für Leute, die da kommen?
Ganz unterschiedliche Leute. Also ich unterhalte mich über Jobs. In letzter Zeit unterhalte ich mich tatsächlich auch sehr viel über Politik und über die Sexworker-Rights-Bewegung, weil natürlich meine Klienten das auch mitkriegen, dass ich mich da engagiere. Aber da können auch ganz verschiedene sexuelle Probleme sind oft Gesprächsthema oder Lebenswandel, lebensphilosophische Aspekte. Ja, solche
Dinge. Ist das so ein Live-Coaching, was du da machst?
Zum Teil schon, ja. Zum Teil hat es auch so einen psychologischen Moment, so Beratung, Zuhören einfach. Also viele Leute mögen es einfach, dass man ihnen zuhört und eine Meinung kundtut. So.
Hast du das gelernt? Also das Zuhören? Also hast du irgendwie eine Coaching-Ausbildung oder so?
Oh, ich habe zwei Ohren, die sind mir gewachsen.
Wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Ist ja doch ein eher ungewöhnlicher Beruf, zumindest in dem Universum, in dem ich so existiere, ne? So komische monogame Moralvorstellungen und sowas.
Ja,
und so.
Ja, ich war halt nie so komisch monogam und hatte nicht solche Moralvorstellungen. Mir war halt relativ von Anfang an sehr klar, dass ich nicht in monogamen Beziehungen leben möchte. Ich war selber schon sexuell aufgeschlossen. Ich war immer kulturinteressiert und bin halt auch viel in Konzerte und sowas gegangen und habe in dem Moment, als ich mein Studium finanzieren musste, überlegt, was ich machen kann, was für mich nicht ausbeuterisch ist, was mir Zeit für mein Studium lässt und womit ich mich einfach arrangieren kann als Job. Und dann ist mir Escort-Begleitung eingefallen, ja, weil ich halt sowieso nicht konservativ bin und auch nicht so denke. Hab dann den Sprung ins kalte Wasser gewagt und festgestellt, dass es tatsächlich ein guter Job für mich ist.
Wie war der Sprung ins kalte Wasser?
Aufregend. Tatsächlich wirklich spannend. So, man weiß überhaupt nicht,
wo was geht man denn da hin? Also du klebst ja jetzt nicht Zettelchen an die Laternen für und sagst, hier, neuer Escort, besonders billig, weil Einführungspreis.
Oder sowas. Nee, so macht man das ja. Ich habe am Anfang nicht unabhängig gearbeitet, wie ich das jetzt tue, sondern ich habe angefangen, mit einer Agentur zu arbeiten. Also habe mich sozusagen im Internet informiert über verschiedene Escort-Agenturen, die sozusagen Escort-Begleitung vermitteln. Und da gibt's sehr viele verschiedene Anbieter, die haben auch verschiedene Profile. Und ich habe mir dann einen herausgesucht, der auf mich erstmal einen halbwegs seriösen und sachlichen Eindruck machte. Und habe dann einfach da angerufen und einen Vertrag mit denen unterschrieben und landete dann auf der Webseite und mir wurden dann Dates vermittelt. So lief die ganze Sache an.
Und das ist dann wie so ein Agenturbetrieb bei Schauspielern auch? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ähnlich, ja. Also ich denke schon, dass es so ein bisschen unterschiedlich ist. Einfach aus der historischen Situation heraus, aber doch im Grunde genommen ist es eine Agenturvermittlung. Du gibst den Leuten auch dafür, dass die dir Aufträge vermitteln, eine Provision.
Wie hoch sind die Provisionen da in der Regel?
Das ist unterschiedlich. Meine Provision damals war 30%. Das ist okay, ja. Ich denke, wenn eine Sexarbeiterin mehr als 50% von dem abgeben muss, was ein Kunde zahlt, dann ist es Ausbeutung, ja. Also.
Ja, 50%
so, ist so die Daumenregel.
Wie viele Kunden hast du am Tag, in der Woche, im Monat? Also in was für einer Frequenz machst du das?
Also ich mach das ja nur nebenberuflich und mach das nicht in so einer sehr hohen Frequenz. Und ich habe so 2 bis 4 Dates im Monat. Mhm. Also gar nicht so viele. Nicht mehrere Kunden am Tag.
Was kostest du?
Für 2 Stunden 350 Euro.
Und für 4 Stunden, weil man will ja vorher was essen.
Für 4 Stunden ist gestaffelt. Dann ist es 4 Stunden ist 550 Euro oder so. Also das ist nach oben gestaffelt. Wenn du 12 Stunden mit mir Zeit verbringst, dann kostet dich das in Anführungsstrichen nur 1050 Euro. Und also das wird
sozusagen. Buchen dich auch Leute für ein ganzes Wochenende, eine ganze Woche?
Ja, eine ganze Woche habe ich noch nicht gemacht.
Ich muss auf einen Kongress oder so?
Ja, für ein Wochenende und irgendwie gemeinsam wegfahren und sowas, das habe ich auch schon gemacht. Und das mache ich auch. Und es ist, also wenn ich die Kunden kenne und weiß, dass ich mit denen 24 Stunden klarkomme und auch weiß ich nicht länger klarkomme, dann mache ich sowas. Ja.
Sonja.
Ja.
Was ist Menschenhandel?
Menschenhandel ist. Der zentrale Kern von Menschenhandel ist eigentlich die Ausbeutung. Aber es ist im Prinzip ein sehr komplex definierter Straftatbestand. Es ist eine Menschenrechtsverletzung, die auch international in internationalen Gesetzen genau definiert ist. Um das mal ganz kurz zu sagen, auch das trifft auch ein bisschen auf das Klischee zu. Es ist meistens notwendig, dass eine Person von einem Ort zum anderen transportiert wird oder gebracht wird, dass ihr irgendwas versprochen wird oder ihr irgendein Vertrag vorgelegt wird, der aber dann letztendlich nicht erfüllt wird und dass am Ende diese Person ausgebeutet wird Und das kann, die Ausbeutung kann in allen möglichen Branchen passieren. Ne? Also Menschenhandel ist nichts, was spezifisch für die Sexarbeit oder für die Prostitution ist, sondern man kann von Menschenhandel betroffen sein, wenn man eben, das hatten wir ja schon, im Katar als Bauarbeiter arbeitet oder als Hausangestellte in Italien bei einem Paar arbeitet oder auf einem Fischerboot im Pazifik. Also da gibt es ganz verschiedene, unterschiedliche...
Hausangestellte sind Opfer von Menschenhandel?
Ja, sehr häufig.
Das finde ich verblüffend. Also ich hätte gedacht, dass, also ich meine, gerade Hausangestellte, also ich meine, die sind doch sichtbar.
Naja, Hausangestellte sind gerade nicht sichtbar, also gerade...
Ja, aber die gehen noch einkaufen oder sind die, bleiben die wirklich den ganzen Tag im Haus und müssen putzen, sonst gibt's aufs
Maul? Das ist unterschiedlich. Also es gibt Hausangestellte, die gehen einkaufen, die gehen auch raus, die haben Kinder, die sie betreuen und die passen darauf auf. Aber meistens haben die Hausangestellten ein Problem, wenn sie Migrantinnen sind und entweder keinen legalen Aufenthaltsstatus haben. Das heißt, dann sind sie rechtlos, sie können damit erpresst werden, dass sie abgeschoben werden. Oder sie arbeiten schwarz, was im Prinzip auch illegal ist und dann kann man sie auch genauso erpressen. Und die Haushaltsarbeit ist ja so ein Bereich, der sehr wenig reguliert ist. Da kann man auch nicht rein, da gibt es keine Regulierung. Es herrscht auch in ganz vielen Ländern so eine Auffassung, dass das keine richtige Arbeit sei, es ist ja so Frauenarbeit. Und dann guckt man jetzt auch nicht genau hin. Also ja, und das ist halt besonders verbreitet eben an Orten, wo auch die westlichen Frauen oder westamerikanischen Frauen dann ihre Karriere machen, natürlich arbeiten wollen, um selber voranzukommen und dann aber nicht mehr selber für den Haushalt sorgen, was ja auch völlig okay ist,
ja.
Aber dann eben sich Haushaltshilfen holen, die aus ärmeren Ländern kommen und die eben oft keinen arbeitsrechtlichen Schutz haben. Also es gab erst 2011 das erste internationale Abkommen der Internationalen Arbeitsorganisation für die Rechte von Hausangestellten. Das gab es vorher gar nicht. Das heißt, es gibt im Prinzip erst seit 2 Jahren ein internationales Abkommen, was sagt, dass Hausangestellte Rechte haben, Arbeitsrechte.
Mhm.
Ja, und da wundert es nicht, dass dort sehr viel Ausbeutung passiert, auch oft sexuelle Gewalt. Das passiert vor allem in den Golfstaaten. Dort gibt es auch diese Tradition, dass man immer eine Hausangestellte hat und dort ist es so, dass die Hausangestellten an ihrem sogenannten Sponsor gebunden sind. Also wenn sie in das Land migrieren, dann ist ihr Arbeitgeber, also der Mann der Familie im Regel, der Sponsor,
ja,
der dann auch rechtlich verantwortlich für diese Frau ist. Und wenn dieser Mann aber gegenüber dieser Frau Gewalt oder sexuelle Gewalt ausübt, kann die sich diese Frau im Prinzip gar nicht schützen. Ja?
Ja.
Und wenn sie wegläuft und zur Polizei geht, dann ruft die Polizei den Sponsor an und sagt, hey, deine Hausangestellte ist weggelaufen, magst du sie nicht bitte zurückholen?
Und, aber sie ist doch illegal da. Ich dachte, sie wird dann abgeschoben.
In diesem Fall sprechen wir von legal.
Okay.
Weil das ist
okay,
ja sozusagen Sponsor, dieses Sponsorenprogramm, das ist tatsächlich eine legale Migration.
Ach so.
In den Golfstaaten muss es keine illegalen Aufenthalt sein. Da ist es ganz legal, dass die keine Rechte haben.
Mhm.
Ja. Genauso wie die Bauarbeiter auch kein Recht haben. Also.
Ist denn die Drohung mit der Abschiebung, ist das tatsächlich die größere Gefahr als der Zustand der Ausbeutung in diesen Familien?
Naja, das geht ja alles Hand in Hand. Ja, also es wird eine Person ausgebeutet und wie schafft man es, dass diese Person sich nicht wehrt, nicht wegläuft, nicht irgendwo hingeht? Ja, und dann gibt es die verschiedensten Konstellationen und Strategien und die Tatsache, dass jemand keinen legalen Aufenthaltsstatus hat oder dass der Pass entzogen wird, ist eine Strategie, um diese Person zu erpressen und Angst zu machen und zu sagen, wenn du zur Polizei gehst, dann wirst du abgeschoben. Das Schwierige an dieser Sache ist, dass es oft auch stimmt. Ja?
Mhm.
Also wenn jemand illegal in einem Land ist und diese Person auch noch arbeitet, das sind ja so 2 Straftatbestände, und der Arbeitgeber die sozusagen verpetzt, dann ist die Gefahr, dass diese Person abgeschoben wird, tatsächlich auch da. Ja.
Aber dann muss es ja tatsächlich in den Herkunftsländern noch schlimmer zugehen, als am Arbeitsplatz oder an dem Ort der Ausbeutung selber.
Warum? Also inwiefern?
Wenn abgeschoben zu werden eine Drohung ist oder eine Bedrohung darstellt.
Naja, das hängt so ein bisschen von den... Ich glaube, da muss man bei jeder Geschichte genauer hingucken. Es gibt ja gerade Frauen migrieren ins Ausland, weil sie ihre Kinder oder ihre Familie ernähren wollen. Oft haben sie keinen Ehemann mehr. Also da herrscht ja auch oft das klassische Ernährermodell. Und da gibt es zum einen dieses Gefühl, dass man eine moralische Pflicht hat, ne, Geld zurückzuüberweisen, egal, auch wenn es ganz, ganz wenig ist und auch wenn man selber wirklich unter ganz schlimmen Bedingungen leben muss. Und das andere ist, dass es oft, und das hängt auch wieder vom Herkunftsland ab, dass es oft erwartet wird von der eigenen Familie, dass man Geld zurückschickt. Und es ist dann quasi so eine kleine...
Es ist auch noch eine Schmach, die... du kommst nach Hause und bist dann auch noch wahrscheinlich... Richtig. Der Underdog, richtig, sozusagen.
Also richtig. Und wahrscheinlich bist du auch noch in irgendeiner Datei registriert und kannst dann überhaupt nicht mehr legal irgendwo hin migrieren.
Ja.
Ja, und man muss natürlich dazu sagen, wenn die Frauen in ein Land migriert sind, oder die Männer, also es sind ja nicht nur Frauen, die betroffen sind von Ausbeutung und Menschenhandel, die haben einen Grund, dahin zu gehen und die wollen das Geld verdienen. Und oft nehmen sie diese Bedingungen in Kauf und quasi sofort wieder zurückgeschickt zu werden, ohne Gehalt, ohne gar nichts, das ist, warum sollte man das einfach so in Kauf nehmen? Und dann natürlich denkt man, dann bleibe ich hier und nehme halt das bisschen Geld, was ich kriege. Ja.
Damit nicht nur ich die Fragen stelle, seid ihr eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110, 0331 70 97 110. Unser Thema heute Abend ist Menschenhandel und Prostitution, was zwei voneinander verschiedene Dinge sind, die aber in den letzten Monaten immer wieder gerne in einem Atemzug genannt wurden. Darum habe ich mir gedacht, ich lade mir einfach Expertinnen für beide Themen ein und ihr seid herzlich eingeladen, ihnen Fragen zu stellen zum Thema Prostitution, Menschenhandel und Prostitution und Menschenhandel. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Und wenn ihr von euren Erfahrungen mit Sexarbeit berichten wollt, seid ihr ebenfalls eingeladen, hier anzurufen und das zu tun. Egal, ob ihr Freier seid oder ob ihr Sexarbeiterinnen seid. Oder Sexarbeiter. Gibt's ja auch. Wenige, aber gibt's. 0331 70 97 110. Zu Gast im Blue Moon heute Abend. Carmen Amicitie. Irgendwann, doch, ich hab das richtig auch schon.
Ja, das war schon fast gut, ja.
Schon fast gut, schön. Carmen Amicitie.
Oh, wird besser.
Sexarbeiterin, also Prostituierte. Und Sonja Dolinsek, Publizistin zum Thema Menschenhandel. Sonja fragte mich gerade, hatte ich das wirklich überrascht mit den Hausangestellten? Ich sage, ja, das hat mich tatsächlich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass Menschenhandel, also das Ziel des Menschenhandels auch Hausangestellte sind. Die Diskussion der letzten Monate, also dieses ewige in einem Atemzug nennen von Prostitution und Menschenhandel, hat zur Folge, dass alles andere, was mit Menschenhandel zu tun hat, aus der Wahrnehmung verschwindet. Im Moment sieht es, glaube ich, für einen flüchtigen Beobachter, und das dürften die meisten sein, die am Kiosk vorbeilaufen und die Schlagzeilen nur lesen von den Zeitungen, für einen flüchtigen Beobachter sieht es im Moment so aus, als hätte nur Prostitution etwas mit Menschenhandel zu tun. Wie viel hat Prostitution überhaupt mit Menschenhandel zu tun? Gibt es da Zahlen? Halbwegs belastbare wenigstens? Also was geistert ja extrem viel Propaganda auch in der Gegend rum. Ne?
Also es gibt Zahlen, da muss man allerdings ein bisschen genauer hingucken. Also für Deutschland gibt es die Zahlen des Bundeskriminalamts, die jährlich veröffentlicht werden. Das sind Zahlen von laufenden beziehungsweise abgeschlossenen Verfahren gegen Menschenhandel und das ist das, was gezählt wird und da bewegen wir uns so ungefähr um die, aktuell sind es weniger als 600, zwischen 600, 700 Betroffene von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung, also in der Prostitution pro Jahr. Bei der Arbeitsausbeutung, also im deutschen Strafgesetzbuch gibt es zwei Formen von Menschenhandel, eben sexuelle Ausbeutung und Arbeitsausbeutung. Bei der Arbeitsausbeutung ist es wesentlich niedriger. Da sprechen wir meistens so um die 30 bis 70 Personen pro Jahr. Und da kann man sich, also man kann unterschiedlich mit diesen Zahlen umgehen. Man kann sagen, ja, es gibt halt eben mehr Menschenhandel in der Prostitution. Das kann auch so sein. Es kann aber eben auch sein, dass die mediale und das politische Fokus auf Prostitution und Menschenhandel, eben alles in einem, dazu führt, dass man woanders erst gar nicht hinguckt.
Ja, ich denke auch, dass Menschenhandel in der Prostitution viel intensiver verfolgt wird als in allen anderen Branchen, wo er auch stattfindet. Da gibt es ja direkte Abteilungen bei der Polizei, Rotlichtkriminalität und was weiß ich, die sich genau mit diesem Thema nur befassen und die jetzt nicht danach gucken, welche Hausangestellte ausgebeutet wird und welche nicht.
Wer guckt denn danach, welche Hausangestellte ausgebeutet wird, wenn nicht der Zoll?
Niemand. Also es muss im Prinzip eine Selbstanzeige durch eine Hausangestellte passieren oder es sind Nachbarn, die was bemerken und die das dann melden und dann wird die Polizei oder eine Beratungsstelle eingeschaltet. Aber das ist eigentlich relativ unwahrscheinlich. Also für Deutschland gibt es da auch tatsächlich keine belastbaren Zahlen. Also
ich wollte
gerade
sagen, dann sind die Zahlen halt nicht belastbar. Also dann kann man mit denen überhaupt nicht argumentieren.
Nein, kann man nicht. Es gibt Schätzungen zum Beispiel von der Internationalen Arbeitsorganisation, die haben sich hingesetzt und haben sich gefragt, also die wissen natürlich, es gibt die Zahlen, die es gibt, die sind nicht belastbar, ne, weil ob jetzt was erfasst wird, hängt davon ab, ob es überhaupt ein politisches, praktisches Interesse überhaupt gibt.
Wenn es Polizeibereiche gibt, die sich nur um Prostitution oder nur um Rotlicht kümmern, aber niemanden gibt, der sich gleichzeitig, also in gleicher Intensität um Arbeitsausbeutung kümmert, ist es halt egal.
Genau.
Also braucht man es auch gar nicht zu messen.
Genau. Ja. Und dann gibt es eben Schätzungen, die haben versucht, ungefähr zu kalkulieren, wie viele Betroffene von Zwangsarbeit, was jetzt ein bisschen leicht anders ist als Menschenhandel. Zwangsarbeit ist viel breiter als Definition. Mhm. Menschenhandel ist ein Teilbereich davon.
Zwangsarbeit kannst du auch vor der Haustür machen, ja.
Naja.
Naja, du musst halt nicht unbedingt an einen anderen Ort verbracht werden,
richtig,
um dazu
richtig,
gezwungen,
genau,
das meine ich
damit. Ja.
Aber in Deutschland kannst du auch Opfer von Menschenhandel sein, wenn du deutsche Staatsbürgerschaft hast. Das geht durch diesen Menschenhandelsparagraphen zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung. Da gibt es einen Satz drin, der es verbietet oder der sozusagen jemanden zum Menschenhändler macht, der eine Prostituierte unter 21 Jahren erstmalig in die Prostitution einbringt. Ich weiß die genaue Formulierung nicht. Aber wenn du sozusagen vorher noch nicht als Prostituierte gearbeitet hast und dann unter 21 bist und damit anfängst, und bestimmte Bedingungen zutreffen, dann kann es sein, dass du trotzdem als Opfer von Menschenhandel giltst.
Genau, also für die unter 21-Jährigen muss der Zwang nicht da sein.
Mhm.
Also da reicht es im Prinzip auch einfach einen Arbeitsplatz.
Genau, wenn du unter 21 bist und einen Arbeitsplatz angeboten bekommen hast, dann bist du Opfer von Menschenhandel.
Aha.
In der Prostitution.
Bei
der Arbeitsausbeutung gilt es nicht.
Ja. Okay, zurück zur Arbeitsausbeutung und der ILO.
Genau, also die haben Schätzungen gemacht, wie viel Zwangsarbeit es weltweit gibt. Die sind dann irgendwie auf astronomische Zahlen gekommen. Das sind weltweit 21 Millionen. Für Europa sind es 880.000. Die geisterten auch vor 2 Monaten durch die Medien, weil eine Kommission im EU-Parlament diese Zahl aufgegriffen hatte. Aber selbst da, das sind Schätzungen, die treffen vielleicht zu, die treffen vielleicht nicht zu, man weiß es nicht. Und dann, was ist Zwangsarbeit, wie misst man das? Und vor allem, wie geht man damit um? Also ich finde, ehrlich gesagt, wir haben ja gerade über Polizei gesprochen, da geht es quasi um die strafrechtliche Verfolgung von irgendwelchen Menschenrechtsverletzungen. Man kommt da an mit einer Razzia und Waffen und hofft, dass sich irgendjemand, der ausgebeutet oder die ausgebeutet wurde, beim bewaffneten Polizisten meldet und sagt, hallo, ich wurde ausgebeutet. Das halte ich für illusorisch. Also ich glaube, da muss es andere Wege geben. Da muss es irgendwie Arbeitsplatzbesichtigungen oder Arbeitsinspekteure geben in allen Branchen, inklusive der Sexarbeit, die quasi speziell dafür da sind, zu gucken, wie die Arbeitsbedingungen sind, ob sozusagen alle Standards im Betrieb, Sicherheitsmaßnahmen, Gesundheit, Arbeitszeiten, dass man rausgehen kann, dass das alles respektiert wird. Das haben wir in Bangladesch auch, ja. Da werden die ständig sozusagen, also durch die Hintertür schaffen die es immer wieder, dann doch irgendwie unmenschliche Arbeitsbedingungen in den Fabriken durchzusetzen. Es gibt ja immer wieder Brände und so weiter.
Aber es gibt immerhin Leute, die nachgucken.
Und sowas haben wir hier in den Fleischverarbeitungsfabriken oder auf dem Schiffbau. Das haben wir hier nicht. Hier wird nach Schwarzarbeit geguckt, ja. Hier wird nicht nach Ausbeutung geguckt. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Und da muss man schon auch daran was ändern.
0331 70 97 110, falls ihr Fragen zum Thema Menschenhandel, Fragen zum Thema Prostitution habt, denn ich habe zwei Gäste, die Sonja Dolinzek ist Polizistin und beschäftigt sich mit Menschenhandel und Carmen ist Prostituierte. Ja, eure Chance mal mit einer Prostituierten zu reden, ohne hingehen zu müssen und zu bezahlen. Das ist ja auch mal was. 0331 70 97 110, der Blue Moon ist, was ihr hört.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
0331 70 97 110 ist unsere Nummer. 0331 70 97 110. Heute Abend das Thema Menschenhandel und Prostitution und Prostitution und Menschenhandel, weil ja in letzter Zeit es immer heißt, Prostitution und Menschenhandel wäre ein Problem und man müsse Prostitution verbieten und dann ist auch das Problem mit dem Menschenhandel ein für alle Mal gelöst. Das ist zumindest das Bild, was sich mir als flüchtigem Medienkonsument so darbietet. Ich habe Gäste eingeladen heute Abend und zwar zwei Fachfrauen. Das eine ist Carmen. Carmen ist Prostituierte und das andere ist Sonja. Sonja ist Publizistin in Sachen Menschenhandel. Ich dachte mir, ich versuche mal ein bisschen Aufklärung, ein bisschen Licht wenigstens ins Dunkel zu bringen. Ob mir das gelingt, weiß ich gar nicht. Wir werden sehen. Ich lade euch ein, anzurufen, Fragen zu stellen zum Thema Prostitution und oder Menschenhandel unter 0331 70 97 110 oder vielleicht sogar, falls ihr Erfahrung mit einem von beiden Themen oder beiden Themen habt, auf welche Weise auch immer, hier anzurufen und von euren Erfahrungen zu berichten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier auch die ein oder andere Sexarbeiterin zuhört und möglicherweise kriegen wir heute Abend sogar noch ein Gespräch mit einem Sexarbeiter hin. Die gibt's ja auch.
Männliche Sexarbeiter?
Ja. Die, also wie viele gibt's da? Weiß man das? Gibt's da irgendwie?
Also man überhaupt, auch da wie viele? Na, man weiß gar nicht, wie viele Sexarbeiter es überhaupt gibt. Es gab mal eine Schätzung vom Hydra e.V., dass es 400.000 sind, aber das kann man nicht genau sagen, wie viele es sind. Zumal viele Leute in der Sexarbeit tätig sind, die sich selber aber gar nicht als Sexarbeiter definieren, die nicht das Gefühl haben, dass sie einem Beruf nachgehen, sondern, weiß ich nicht, für manche ist es vielleicht ein Fetisch. Manche machen es nur 2 Wochen oder 2 Monate oder so und hören dann danach wieder damit auf, sodass sie überhaupt gar nicht in die Situation kommen, darüber nachzudenken, ob es eigentlich ihr Beruf ist oder nicht. Insofern werden wahrscheinlich viele Leute sich selbst nicht dazu zählen, obwohl ich sie aus meiner Perspektive vielleicht dazu zählen würde.
Und wie ist denn deine Perspektive? Sex für Geld?
Inwiefern? Na, für mich ist also, das ein, nein, ist ich mein, ein Beruf also, auf jeden Fall.
Ja, ich meine, ist Sexarbeit, also wie definierst du Sexarbeit? Wenn jemand
für Geld eine erotische Dienstleistung anbietet und dafür seinen eigenen Körper einsetzt, das muss jetzt nicht unbedingt damit zu tun haben, dass sich diese Körper auch berühren. Auch eine Stripperin kann eine Sexarbeiterin sein, auch eine Pornodarstellerin kann eine Sexarbeiterin sein, auch wenn die sich vor der Kamera nur selbst einen runterholt oder so. Auch eine Domina ist eine Sexarbeiterin, auch wenn die jetzt vielleicht nicht penetriert wird während einer Session. Da gibt's sehr, sehr verschiedene Formen von. Also es ist, Sex definieren ja auch alle anders, aber der Bestandteil von Penis in Vagina ist jetzt nicht unbedingt eine Voraussetzung dafür, dass ich jemanden als Sexarbeiter betrachten würde.
Macht dir das eigentlich Spaß?
Ja, mir macht das Spaß, ja.
Also witzigerweise sind wir aufeinander gestoßen, also hatte ich dich dann als Prostituierte wahrgenommen, nachdem hier in der Sendung mal eine angerufen hat, die gesagt hat, sie wollte alle Frauen davor warnen, jemals diesen Schritt zu gehen, das wäre ganz, ganz schrecklich. Kennst du auch solche oder kennst du nur Frauen, denen es Spaß macht?
Also ich kenne verschiedenste Lebensgeschichten. Leute werden aus den verschiedensten Gründen Sexarbeiter. Und da gibt's natürlich auch welche, ich kenne auch welche, die keine guten Erfahrungen gemacht haben. Aber ich kenne auch sehr viele Leute, denen es Spaß macht. Ich denke, der Großteil wird es okay finden, einfach als Arbeit. So genau wie jemand es für sich vielleicht okay findet, bei Aldi an der Kasse zu sitzen oder als Näherin zu arbeiten oder es okay findet, bei McDonald's zu arbeiten. Viele Leute arbeiten ja aus finanzieller Not oder im Sinne von, ich brauche einfach Geld zum Überleben. Ich muss meine Wohnung bezahlen, ich muss mein Essen bezahlen.
Wir leben halt in einer Gesellschaft, in der man nicht ohne Arbeit existieren kann.
Genau, oder Hartz-IV-Empfänger sein muss.
Naja, auch da wirst du ja genötigt, Arbeit aufzunehmen. Und ich kenne genug Leute, die sagen, das ist letztendlich implizit Zwangsarbeit.
Ja, das sehe ich selber auch so.
Ja.
Also vor allen Dingen, wenn, also das Schlimme am Arbeitsamt ist ja, dass wenn dir dort ein Job angeboten wird und du lehnst ihn ab, dass du dann auch angedroht kriegst, dass dir deine Sozialleistungen gekürzt werden.
Das ist ja letztlich ein Zwang.
Genau, das ist ein Zwang und das ist auch eine Form von Erpressung, die da stattfindet. Und die Leute werden dann auch gezwungen, zu sehr, sehr niedrigen Löhnen zu arbeiten, was irgendwie nicht annähernd in die Richtung eines Mindestlohns kommt. Und trotzdem ist halt von Arbeitsausbeutung und überhaupt von Ausbeutung immer nur im Zusammenhang mit Sexarbeit die Rede.
Wie kommt das?
Ja, gute Frage.
Danke.
ich weiß es nicht genau. Sonja, hast du eine Idee?
Also ich glaube, es liegt einfach daran, dass Prostitution schon immer eher auch so moralisch verurteilt wird, ja, und das ist einfach gesellschaftlich gesehen aus verschiedenen Blickwinkeln immer ein Wunsch gab, zum einen entweder Prostitution komplett verschwinden zu lassen, das haben wir ja jetzt auch wieder, oder Prostitution möglichst zu verdrängen und dann aber mit der Motivation, die wird dann meistens nicht genannt, vielleicht mal wieder ein Viertel zu sanieren und teure Wohnungen zu bauen, also sozusagen aus ökonomischen Gründen oder
das
weil
man Rotlichtviertel am Bahnhof sozusagen platt machen.
Ja, genau, das passiert ja auch ständig. Also in Soho gibt's ja aktuell neuerdings viele Polizeirazzien.
Wo?
In London, Soho. Und da gibt's auch Sexarbeiterinnen, die da arbeiten und die werden ständig von der Polizei rausgeholt unter dem Vorwand, dass die ja potenzielle Opfer von Menschenhandel sein könnten. Statistiken geben eigentlich das nicht so wirklich her, aber man weiß, dass es da Projekte gibt von Investoren, die das aufkaufen wollen und das quasi sanieren und gentrifizieren wollen. Das steckt natürlich immer auch dahinter. Das Gleiche beobachtet man auch in Frankfurt. Und da, man weiß halt nicht, was da passiert, ja. Das spielt auch immer eine Rolle. Und dann gibt's natürlich die sagen, wir brauchen Prostitution, aber wir wollen sie halt nicht sichtbar machen. Und dann, das ist im Prinzip auch der Ansatz, den Deutschland sehr lange verfolgt hat, auch mit dieser Schaffung von einerseits Sperrbezirken und andererseits Straßen, in denen es nur Prostitution gibt, ne, Hamburg oder
Rotlichtviertel.
Das ist der Ansatz, der dahinter steckt. Ne, wir werden es nicht abschaffen können, wir brauchen es, aber wir wollen es kontrollieren und möglichst in eine Ecke pushen. Interessanterweise jetzt aus einer reinen Menschenrechtsperspektive führt es dazu, dass sich dort die kriminellen Milieus ansammeln und eine Frau, wenn sie woanders nicht arbeiten darf, das ist ja das Problem, im Prinzip gezwungen wird, wenn sie in der Sexarbeit arbeiten will, dass sie gezwungen wird, mit den Zuhältern, die in diesen Straßen arbeiten, zu arbeiten. Sie hat quasi keine andere Chance, weil sie darf ja woanders nicht arbeiten.
Ja, also ich habe ja auch mal einen Vortrag.
Dann streiche ich jetzt ich habe hier aufgeschrieben, Rotlichtviertel, gute Idee, Fragezeichen. Ich streiche das mal durch.
Ja, ich habe auch mal einen Vortrag über sexuelle Befreiung gehalten, wo ich auch die These vorgebracht habe, dass Prostitution so vielen Leuten deshalb ein Dorn im Auge ist, weil es einfach einen Tabubruch auf sehr vielen Ebenen darstellt. Und das fängt an dabei, dass Frauen dort selbstständig ihr eigenes Geld verdienen und das ja historisch nicht unbedingt schon immer so war, dass Frauen selbstständig ihr eigenes Geld verdienen konnten und durften, sondern in den also meisten anderen Branchen davon abhängig waren, dass ihre Männer das erlauben auch nicht in allen Richtungen arbeiten durften. Aber Sexarbeiter haben das eben auch schon immer gemacht, weil sie außerhalb der Gesellschaft standen und nicht darauf angewiesen waren, diese bürgerlichen Regeln zu beachten.
Gibt es eigentlich ein Zuhälterproblem? Also gibt es viele Zuhälter, schlagen bei dir manchmal irgendwie Luden auf, die sagen, du arbeitest jetzt für mich oder irgendwie sowas?
Ich will ja auch ganz schön seltsam angucken. Nee, also ich denke, also wenn du jetzt Zuhälter sein wollen würdest, ja, dann würdest du wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, mich anzusprechen und mich zuhalten zu wollen. Denn ich biete dir überhaupt keine Breitseite dafür, dass du mich irgendwie erpressen könntest. Also ich bin relativ gut geoutet in meinem Freundeskreis, in meiner Familie. Du kannst mich sozusagen nicht damit erpressen, dass du jetzt allen erzählst, was ich tue in meiner Freizeit. Du kannst mich auch nicht damit erpressen, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, mich illegal hier aufhalte, weil ich bin deutsche Staatsbürgerin. Du kannst mich nicht damit erpressen, dass du, weiß ich nicht, dem Finanzamt verrätst, was ich tue, denn ich gebe eine Steuererklärung jedes Jahr ab. Du hast also sozusagen keine Möglichkeiten, mich in eine Situation zu bringen, in der ich dir die Möglichkeit böte, mich auszubeuten. Mhm. So, insofern bin ich, glaube ich, einfach nicht die Zielscheibe für Menschen, die von solchen Dingen profitieren. So, aber weiß ich nicht, ein Mensch, der vielleicht nicht fließend Deutsch spricht, vielleicht hier kein Aufenthaltsrecht hat, sowieso das Geld dringend nötig hat, der ist da eventuell anfälliger für sowas.
0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Carmen und Sonja sind zu Gast hier heute Abend, eine Prostituierte und eine Publizistin zum Thema Menschenhandel. Und ihr seid eingeladen zu fragen, was auch immer ihr fragen wollt. Oder anzumerken, was auch immer ihr anmerken wollt. Weil Carmen hat es gerade so schön gesagt, es gibt sehr viele Menschen, denen Prostitution ein Dorn im Auge ist. Möglicherweise ist es euch hier ein Dorn im Auge. Dann wüsste ich ganz gerne, warum denn eigentlich? 0331 70 97 110. Andy, guten Abend.
Guten Abend.
Andy, du hast eine Frage oder eine Anmerkung?
Naja, ich habe, sag mal, Anmerkungen.
Okay.
Und zwar.
Schon mal im Puff gewesen, Andy?
Nee, das sowieso schon mal.
Okay, also Prostitutionserfahrung hast du?
Genau, das habe ich sowieso.
Ah, okay.
Also, das habe ich schon, sag mal, schon seit mehreren Jahren. Also, dem ich schon 18 bin, ich bin jetzt 21.
Mhm.
Mit dem Thema habe ich schon mehrere Erfahrungen gesammelt und eigentlich bis jetzt positiver, also nicht mit Menschenhandel oder sonst sowas. Und, aber ich habe jetzt zu dem Thema mal zu sagen, mit der Prostitution als Mann. Das war ja auch das Thema, was hier angesprochen wurde. Und zwar habe ich mich letztes Jahr, wo ich auf der Straße war, ich war ungefähr 3 Monate auf der Straße, und da habe ich mich halt auch der Prostitution selber als Mann angegeben. Also im männlichen Kreise halt bloß. Nicht im, sag mal, dass ich mit Frauen Sex hatte, sondern mit Männern.
Mhm.
So, und dazu möchte ich halt mal irgendwie was öffnen hier oder sowas.
Ja, wie war's denn? Wie war's denn?
Naja, ich sag mal so, wenn man auf der Straße leben tut, freut man sich über jedes Geld, was man hat. Und also von meiner Perspektive her war es nicht so schön. Wenn man halt viele Sachen machen musste, was man nicht so gerne machen wollte.
Was zum Beispiel?
Na, zum Beispiel jetzt sich anal halt, wie soll ich denn das sagen hier?
Penetrieren zu lassen.
Genau.
Mhm.
Das war halt nicht das Ding, was ich haben wollte, aber im Endeffekt, um das Geld zu kriegen, habe ich das gemacht.
Aber hättest du das nicht ablehnen können? Kann man sowas nicht ablehnen, Carmen?
Naja, aber wenn du das Geld brauchst. Also ich meine, weißt du, wenn die Frage ist, kannst du dir morgen was zu essen kaufen, hast du das Geld oder hast du das nicht, ne? Dann ist die Frage, dann hältst du auch schon mal den Hintern hin, ne? Ja. So. Das ist natürlich eine Situation, in der man nicht Sexarbeit, in der ich keiner Sexarbeit nachgehen würde wollen.
Ja,
aber im Endeffekt, ich habe die Variante gehabt, entweder mache ich das oder ich sag mal so, ich habe die jetzt, sag mal, schon in die Blasen und geh halt raus aus der Wohnung ohne Geld. Und dann dementsprechend machst du das halt.
Dann musst du Vorkasse machen, Junge. Vorkasse ist total üblich.
Gut, ich wusste das ja noch nicht alles. Ich hab immer halt.
Ja, gibt leider keine Einstiegsberatung so richtig, ne?
Stimmt, ne? Wo geht man hin? Ja.
Deswegen habe ich das immer halt im Nachhinein. Also nachdem das war, habe ich immer Vorkasse genommen. Also,
über was für Preise reden wir da? Also Carmen hat eben gesagt, zwei Stunden kostet sie 350 Euro. Was hast du gekostet? Okay.
Gut, also ich habe die halbe Stunde 15 Euro genommen. Also das ist, glaube ich, mal ein bisschen andere Preise. Also kam immer drauf an, wenn ich jetzt, sag mal, eben bloß in die Blasen habe oder sonst, war ich gut 30 Euro genommen. Ich war also, sag mal, über jeden Euro, den man irgendwo eingenommen hatte, war ich froh.
Hm. Ja, aber das sind also durchaus, also für eine Nummer für 60 Euro kriegt man in Berlin durchaus. Also
ist das denn dann auch eine gute Nummer? Also,
was ist denn guter Sex für dich?
Nee, ich meine eher im Sinne von, ist das irgendwie, weiß ich nicht, kann ich da sicher sein, dass jemand nicht ausgebeutet wird, den ich für 60 Euro kriege? Oder kann ich da sowieso nie sicher sein?
Da kannst du sowieso nie wirklich sicher sein, dass wieder diese 50% Sache.
Kriege ich eine ehrliche Antwort, wenn ich frage? Wenn ich sage, ich würde gerne mit dir ins Bett gehen, wirst du ausgebeutet?
Naja, ausgebeutet wird man nicht überall.
Ja, also ich meine, fragst du bei Aldi an der Kasse, ob die Leute ausgebeutet werden?
Zumindest die Aldi-Kassiererin, ich kenne eine Aldi-Kassiererin, leider nur eine, die habe ich das gefragt. Ja. Also die kenne ich halt privat. Ich habe auch gesagt, wirst du da eigentlich ausgebeutet? Und sie sagt, nee, überhaupt nicht, finde ich super.
Ja. Aber ich meine, schon sehr lange da. Was du vielleicht irgendwie fragen könntest, ist, ob der Anbieter mehr als 50% von dem behalten darf, was du ihm gibst oder ihr. Und wenn der Anbieter sagt, so, nee, ich gebe 60% ab, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass das nicht okay ist. Also, weil derjenige macht den Job dann soll der bitte auch den Löwenanteil dessen, was du bezahlst, behalten können.
Ja. Genau. Ja, stimmt schon.
Ja, also ich habe auch schon das Angebot hier gekriegt, ja, dass ich, sag mal, irgendwo in irgendwelchen schwulen Bars oder sonst sowas arbeiten könnte, aber das habe ich halt nicht angenommen, ja, weg. Da jetzt nur wusste, da kommst du dann irgendwo wieder in eine Schiene rein, wo du eigentlich nicht möchtest.
Hm. Ich wollte gerade fragen, war das zu irgendeinem Zeitpunkt so, dass du gedacht hast, hey, ist auch ein Job, kann man auch machen?
Ja, aber das wollte ich halt nicht, weil da war mir das Risiko zu groß, dass du da irgendwo in der Schiene drin raten tust, wo du dann nachher im Endeffekt nicht mehr rauskommst. Weil ich hatte zwar schon mit Prostituierten selber auch schon gehabt, Sex und alles, und habe dafür auch gezahlt gehabt, auch wenn manchmal nur quatschen war oder sonst was, aber die sind halt auch manchmal von dem, wo ich angefangen hatte, selber als Mann, reingekommen und kommen da aber auch nicht mehr selber raus, oder irgendwie hohe Summen zu zahlen, um aus diesem Milieu rauszukommen. Also man heißt, die Frauen, die müssen selber zahlen, um da rauszukommen. Und das sind hohe Summen, die heutzutage keiner mehr aufbringen kann.
An wen bezahlen? An ihre Zuhälter?
Na, an den Zuhälter, genau. Um aus diesem Milieu rauszusteigen.
Dann wäre die Frage doch eigentlich, was kann ich als Freier tun, um überhaupt nicht erst Zuhältern das Geschäft, also ein Geschäfts, also wie entziehe ich als Freier dem Zuhälter die Geschäftsgrundlage? Also zu welchen Frauen gehe ich? Also woher weiß ich, dass eine keinen Zuhälter hat? So.
Ja, aber das Problem ist ja, du bist eigentlich keiner. Wenn du jetzt, sag mal, bei Frauen ist ja sowieso Vorkasse, das ist ja sowieso überall klar. Irgendwo, du gehst irgendwo hin, sag mal, willst deine Dienstleistungen haben, die du jetzt, sag mal, suchen tust, und musst sowieso in Vorkasse gehen. Also heißt, du zahlst den Preis sowieso schon vorher, was du ausgemacht hattest. Und das Problem ist, erst im Gespräch, also wenn jetzt wirklich du eine Frau gefunden hast, die jetzt, sag mal, auch offenbar liegen tut, was Phase ist oder sonst was. Das ist erstmal diese Problematik, die musst du erstmal finden. Erstmal eine Frau finden, die, sag mal, jetzt das alles offenbar liegen tut. Und das findest du nicht überall. Zum Beispiel, ich war in Berlin, Kurfürstendamm. Sagt ja bestimmt jedem irgendwas.
Ja,
klar.
Mhm.
Und da sind zum Beispiel viele Frauen, die, sag mal, auch diesen Menschenhandel haben. Die, sag mal, aus irgendeinem Land herkommen, nur um zu arbeiten, um ihr Geld zu verdienen, dass sie hier in Deutschland bleiben können.
Na, aber das ist ja nicht gleich Menschenhandel, wenn jemand aus dem Ausland hierher kommt, um hier zu arbeiten. Wir haben ja, guck mal, es gibt irgendwie dieses Freizügigkeitsgesetz, was selbstständig Arbeitenden aus dem EU-Ausland erlaubt, hier für 3 Monate völlig legal zu arbeiten. Also Leute kommen durchaus her und arbeiten hier.
Ja, weil da sind viele Frauen halt, die auch arbeiten, einfach bloß um hier in Deutschland leben zu können, um nicht wieder zurückzukommen.
Ja, ist doch legitim. Also das heißt auch nicht gleich, dass sie Opfer von Menschenhandel geworden sind.
Ja, aber die meisten Frauen, die sind halt so, dass sie eigentlich gar nicht den Beruf, den sie gerade momentan machen wollen, aber sind halt gezwungen, das zu machen, um hier zu bleiben, damit sie nicht diese schlechtere, was sie da haben, wieder zu erleben.
Ja, weil es halt auch schwierig ist, wenn du aus dem Ausland kommst und kein richtiges Standing hast, in einem, sagen wir mal so, seriöseren Beruf überhaupt Fuß zu fassen und dort so bezahlt zu werden, dass du dir den Lebensunterhalt hier leisten kannst überhaupt, ne?
Ja, und es kommen natürlich auch andere Faktoren hinzu, dass oft die Arbeits-, nicht die Ausbildung oder die Schulabschlüsse, die diese Frauen im Ausland gemacht haben, hier nicht anerkannt werden, dass sie einfach in bestimmte Jobs überhaupt nicht rein können. Ja, und gerade bei Rumänien und Bulgarien ist es so, die dürfen hier auch gar nicht wirklich legal arbeiten. Und wenn sie tatsächlich dann, wie du es sagst, hier bleiben wollen, dann bleibt tatsächlich nicht viel anderes übrig. Und das ist dann sehr, sehr traurig, hat aber eben auch andere Ursachen. Und dann hat es eben auch mit strukturellen Bedingungen zu tun, die diese Gesellschaft bietet für Frauen oder Männer aus dem Ausland, die hier arbeiten wollen und mit dieser Arbeit auch nicht unbedingt an der Armutsgrenze überleben wollen.
Zum Beispiel auf diesen, sag mal, auf diesen Straßenstrich, es gibt auch viele Frauen, die, sag mal, jetzt, wenn ich jetzt sage, hier eine Frau angreifen oder sonst was, falls ihr das zuhören tut, man wisse ja nicht, die, sag mal, auch unter diesem Druck gerät, so und so viele Geld muss man am Tag arbeiten. Also es gibt wirklich Frauen, die machen, sag mal, fast alles, die machen noch ohne Kondom oder sonst was für einen Zehner.
Ja.
Also die sind wirklich unter diesem Druck geraten, so und so viele Geld müssen sie am Tag machen. Also die probieren wirklich alles, um dieses Geld wirklich zu kriegen.
Ja, die Frage ist, warum sind die unter so einem großen Druck? Also werden die sozusagen erpresst von außen, von Zuhältern, die sagen, du musst mir, weiß ich nicht, am Tag 500 Euro geben, damit ich dich nicht an die Polizei verrate oder sowas? Oder also diese Leute arbeiten ja nicht selbstständig und viel Druck baut sich dadurch auf, dass sozusagen Mittelsmänner im Hintergrund sitzen und mit profitieren wollen von diesem Job, ne? Ich weiß ja nicht, wie du damals gearbeitet hast, ob du das Geld, was du eingenommen hast, komplett für dich selbst behalten konntest?
Ja, das Geld, was ich bekommen hatte, konnte ich für mich selbst behalten, weil ich mir nicht auf irgendwas eingelassen hatte.
Ja, und das
obwohl
ist halt...
Obwohl ich genug Angebote bekommen hatte.
Genau, aber dann geht's dir schon besser als den Leuten, die sozusagen dasselbe Geld nehmen wie du und davon irgendwie die Hälfte abgeben müssen an jemand anderen, ne? Dann musst du natürlich auch mehr arbeiten, wenn du weniger von jeder Nummer selber behalten kannst.
Und deswegen, ja. Und ich sag mal so, auf diesen Strich, also was jetzt so meine Erfahrungen sind, da ist es halt wirklich extrem, sag ich mal so. So sieht es aus meiner Perspektive jetzt aus.
Ja, ja.
Wie würden wir denn der Zuhälterei, also das Problem scheint ja die Zuhälterei zu sein, wie würden wir der Herr werden?
Zuhälterei ist verboten. Also das
ja, aber
ist
sie halt, findet halt trotzdem statt.
Ja, ja, genau, weil du halt Dinge nicht abschaffst dadurch, dass du sie verbietest. Das ist ja ein Problem, ja.
Naja, bei der Zuhälterei kommt, also es ist nicht ganz einfach. Also es gibt eine Soziologin, die hat am Kurfürstendamm auch eine Untersuchung gemacht und das trifft auch andere Studien, die ich kenne, dass es ein großes Problem bei der Zuhälterei ist und das darf man jetzt nicht übertreiben. Das trifft auch so ein bisschen auf die Klischees, die man neuerdings öfters hört, dass es oft Familienangehörige sind, die sozusagen Geschwister, Nichten oder sozusagen eben Frauen aus dem Verwandtenkreis oder auch Freunde, also im Sinne von
Bekannte.
Beziehungen, Sexualpartner, die dann eine Frau in die Prostitution bringen und dann durch verschiedene psychologische Strategien und auch ökonomischen Druck und alles zusammen es dann schaffen, dass die Frau nicht wegläuft oder keine Anzeige erstattet und auch nicht weggeht. Und oft spielt dann eben auch Liebe eine Rolle. Diese Frauen sind oft in diesen Mann verliebt. Und es ist schwierig, dann mit so einer Situation umzugehen. Natürlich würden wir von außen sagen, der nutzt sie komplett aus und sie ist verliebt und sieht es nicht. Aber wie will man damit umgehen? Ja,
ja, also genug Frauen bleiben auch bei einem Mann, der sie ständig verprügelt.
Oder so, ja, oder vergewaltigt in der Ehe.
Ja. Das kann man tatsächlich vergleichen. Aber
wie bringt man eine Frau in die Prostitution? Also weil das ist ja doch in den meisten Köpfen, unterstelle ich jetzt mal, in den meisten Köpfen ist da ja doch genau da die Grenze. Also das ist letztendlich hier dann auch ein Tabubruch, den man für sich selbst begehen muss.
Naja, aber ich meine, wenn du deine Frau schlägst, dann ist der Tabubruch irgendwie.
Nee, ich meine jetzt aus Perspektive der Frau. Also wie ich, dass ich dich in die Prostitution bringe, das ist mir egal. Aber dass es dir nicht egal ist. Also weil du musst ja dann auch eine bestimmte Schwelle überschreiten.
Naja, also Entschuldigung, in den Klischeegeschichten, das sind jetzt aber auch nicht so, ich kann keine Angaben machen, wie viel das quantitativ ist. Ist es so, dass wenn es eine emotionale Bindung gibt zwischen Zuhälter und Prostituierter oder zukünftiger Prostituierter, dann überzeugt man irgendwann diese Frau, die in einem verliebt ist, dass man gerade in Geldnot ist oder man kann auch den Umweg über einen quasi Gruppensex gehen, der vielleicht weniger
Hemmung
hat.
Vielleicht ist man tatsächlich in Geldnot.
In Geldnot.
Das ist ja ein reales Szenario, dass Leute heutzutage in Geldnot sind. Ja. Ne? Also
es ist nicht immer ein reales Szenario, das muss man schon auch sagen. Also da würde ich sagen, es ist wie bei der Prostitution. Also Geldnot bedeutet nicht, dass man dann in die Prostitution als Sexarbeiterin arbeitet.
Natürlich
genauso
nicht,
wenig wird der Mann, der in Geldnot ist, in einer Notsituation seine Frau oder Freundin dazu zu überzeugen, als Sexarbeiterin zu arbeiten. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber das sind halt die Geschichten, die so wie man sie hört, die wo dann eine Frau sagt, okay, ich mach das jetzt und irgendwann schwappt das über in eine Ausbeutungssituation. Aber das ist jetzt in Ehen, wo man heiratet, weil man am Anfang verliebt ist und glücklich und dann einem alles vorschwebt, gerade wenn es um Migrantinnen geht, die nach Deutschland kommen, wo dann der Mann einer Frau ganz großes Glück verspricht und dann ist sie hier, ist 3 Jahre von ihm abhängig, weil das Aufenthaltsgesetz das so vorsieht. Die Frauen sind im Prinzip genauso davon betroffen, also dass da Gewalt dann passiert und dass es in der Ausbeutungssituation überschwappt.
Also was man dann vielleicht gegen solche Formen von Zuhälterei tun kann, ist irgendwie das Asylrecht anpassen, Leuten zu ermöglichen, legal hier in Berufe einsteigen zu können und sich hier einen Lebensunterhalt zu verdienen, Ausbildungen aus dem Ausland anzuerkennen, dafür zu sorgen, dass diese Leute eine Grundsicherung, eine Existenzsicherung haben. Das ist halt genau das Problem, wenn du hier leben musst und du hast keine Kohle, um es dir zu leisten, hier zu leben, musst du diese Kohle irgendwie kriegen. Und wenn du keine legalen Möglichkeiten hast, diese Kohle zu kriegen, dann nimmst du dann unter Umständen, weil es um dein Leben geht, in Kauf, dass du das auf illegalem Wege irgendwie tust.
Andy, findest du, also weil das ist ja gerade modern, also gerade wird ja versucht, habe ich jedenfalls das Gefühl, Prostitution zu verbieten, sei es explizit oder implizit, das ist noch nicht ganz klar, ne, ob sie direkt dir deinen Job verbieten oder ob sie mir verbieten, dich zu bezahlen. Andy, findest du, das gehört verboten, Prostitution?
Nee, ich sag mal, die Prostitution gehört, sag mal, jetzt nicht verboten. Also das ist ja eigentlich so, ich sag mal so, wenn man das jetzt so machen würde, dass jetzt, sag mal, Frauen das selber entscheiden könnte, also dass das, sag mal, mehr überwacht werden würde. Dass es halt nicht mehr diese Klischee der Zuhälterei gibt, sondern dass halt die Frauen selber entscheiden, wollen sie sich prostituieren oder wollen sie sich nicht. Das wäre eigentlich so Ding, wo man sagen könnte, das wäre wenigstens akzeptabel. Sag mal, wenn das Frauen selber entscheiden könnten, wo sie ihren selber willen. Und wie man da gerade in die Sprüche mitgekriegt hatte, zum Beispiel, ich hatte schon mal eine gehabt auf den Kurfürstendamm. Die hat zum Beispiel, die arbeitet da bloß, um ihren Eltern, sag mal, das Geld, was sie verdient wird, also sie behält einen kleinen Anteil von dem Geld, behält sie ein, und den Rest überweist sie immer wieder zu ihr Heimatland, zu ihren Eltern, damit die das Geld haben, um, sag mal, da leben zu können. Sag mal, das Thema hat man ja gerade.
Weißt du, was sie ihren Eltern erzählt, wie sie das Geld verdient?
Naja, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, jetzt, aber ich weiß halt bloß, dass sie halt viele Geld, immer was sie verdient tut, also sag mal, viele Geld ist ja auch nicht, was sie verdient tut, aber halt den Anteil, was sie kriegen tut, wenig davon selber behalten tut. Die Unterkunft bekommt sie ja sowieso, das muss sie zwar auch bezahlen, aber halt damit sie viele Geld, was sie haben tut, davon zu ihren Eltern schicken tut, damit sie einen gewohnten Lebensstandard haben, dabei sich zu Hause, damit sie, sag mal, sich Essen leisten können und sonst sowas, was andere nicht können, weil die da nicht arbeiten tun oder sonst sowas, und das halt ein bisschen schwieriger ist in diesen Ländern, bis ich, wo sie jetzt herkam oder sonst sowas. Das hat sie mir nach Bulgarien oder sowas angehört gehabt.
Andy, schönen Dank.
Kein Problem.
Und gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Okay, tschüss.
Fritz. Die Welt ist klein mit Holger Klein.
Blue Moon.
Die 2 Sprechstunden.
Ja, mittlerweile ist es nur noch 1 Sprechstunde, die wir hier abhalten. Die Doktoren heute im Studio sind nicht nur ich, sondern ich habe Gäste eingeladen, und zwar Sonja und Carmen. Sonja ist Historikerin und Publizistin, Expertin in Sachen Menschenhandel. Carmen ist Sexarbeiterin oder, das Wort kennt ihr vielleicht, ist euch ein bisschen geläufiger, Prostituierte, Nutte. Das darf man nicht sagen, oder? Nee, ist ein Schimpfwort. Nee,
hau ich dir in die Fresse, wenn du das nicht sagst.
Nee, lass, außerdem weiß ich, wer deine Freunde sind.
Ah ja, ich kenne deine Freunde auch.
Scheiße. Was darf man sagen? Also wie, also ich laufe ja nicht rum und sage, ich gehe zu einer Prostituierten. Das sagt ja keiner. Also das ist ja.
Ich weiß nicht, unter uns verbreitet ist der Begriff Hure. Also sowohl unter Männern als auch Frauen wird der Begriff Hure viel verwendet. Dass wir jetzt, wir haben ja vor kurzem, Mitte Oktober, haben wir einen Berufsverband gegründet, ja, Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen.
Vereinsmeierei, ne? Treffen sich 3 Deutsche.
Na hör mal, ey, es gibt noch, also jetzt gibt endlich mal einen Berufsverband, der irgendwie die Rechte für die Rechte von Sexarbeitern eintritt. Und wir mögen natürlich diesen Begriff Sexarbeit, weil er diesen Arbeitsbegriff einfach mit drin hält, und das ist eine Urforderung der Sexworker Rights Bewegung, für die berufliche Anerkennung einfach zu kämpfen. Und es gab diese berufliche Anerkennung nicht. Seit 1927 bewegte sich Prostitution in einem rechtsfreien Raum, ist es so, Sonja? Genau. Und erst seit 2002 gibt es überhaupt diese formale Abschaffung dessen, dass Prostitution sittenwidrig ist und für uns die Möglichkeit, unseren Lohn einzuklagen. Das ist der Grund, weshalb Vorklasse
bei uns üblich ist. Ach,
ja,
ich hätte also im Grunde hätte ich dich nicht bezahlen können.
Du hättest
müssen.
Mich, genau. Also früher hättest du sozusagen eine Nummer mit mir schieben können, ja. Und dann wärst du gegangen und hättest gesagt, na schön, freu dich irgendwie deines Lebens. Und ich hätte keine Möglichkeit gehabt, meinen Lohn von dir einzufordern. Ich hätte natürlich trotzdem Steuern zahlen müssen.
Ach.
Und ja. Und
super.
Selbstverständlich, weil ich habe ja irgendwie Geld verdient.
Das ist ja ein Einkommen,
genau. Und
okay.
Genau, und deswegen ist Vorkasse lange üblich gewesen und ist es bis heute noch.
Ja.
Weil ich natürlich irgendwie erstmal die Sicherheit haben will, dass ich dieses Geld auch habe, bevor ich dann meine Dienste dir anbiete. In der Schweiz ist jetzt vor wenigen Tagen ein positives Urteil auf einem Land, sowas ähnliches wie ein Landesgericht in der Schweiz, durchgegangen, wo tatsächlich eine Sexarbeiterin Recht bekommen hat, dass sie ihren Lohn von dem Kunden einklagen darf. Und denn in der Schweiz ist es momentan so, wie es damals in Deutschland war, dass das Sexarbeiter nicht unbedingt dürfen und dass du dann einfach weggehen kannst, ohne die zu bezahlen.
Warum ist das eigentlich so? Warum gilt das als sittenwidrig? Also warum gilt das als sittenwidrig und nicht die Leute für 3,50 € die Stunde Müll sortieren zu lassen? Was ist
naja,
da
wir schiefgelaufen? Haben wieder halt diese jahrelange Tabuisierung von allem, was mit Sexualität zu tun hat.
Mhm.
Und Sex außerhalb der Ehe. Das war ja sowieso auch schon ein Problem. Sex außerhalb von heterosexuellen, monogamen, ehelichen Beziehungen. Und dann dafür auch noch bezahlt zu werden.
Das heißt, da schlägt letztlich das christliche Abendland durch.
Ich denke, da schlägt einfach tatsächlich das christliche Abendland durch. Mhm. Denn die Sex nur zu Fortpflanzungszwecken innerhalb der Ehe, das ist ja tatsächlich ein christliches Denkgebäude.
Mhm.
Und dass überhaupt Frauen die Möglichkeit haben, außerhalb der Ehe Geschlechtsverkehr zu haben, ohne für Untreue angeklagt zu werden oder so, ist ja auch noch nicht. Das ist auch erst 50 Jahre alt.
Genau. Also nochmal auf diesen moralischen Aspekt zurückzukommen, also rein rechtlich gesehen sprach man ja so um 1900 und auch noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von gewerbsmäßiger Unzucht. Und das war quasi.
Gewerbsunzucht gibt es immer noch im deutschen Recht.
Gibt es immer noch.
Das Gegenteil ist dann Zucht.
Nein.
Also das Gegenteil von Unzucht wäre Zucht.
Gute Frage, aber
züchtiges Gewerbe wäre das Gegenteil davon.
Züchtiges Gewerbe,
also ehelichen Sex dann. genau, aber das war sozusagen es gab die Unzucht und Unzucht war tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, alle sexuellen Kontakte, die jetzt sich außerhalb von den moralisch angesehenen Bahnen
so außerhalb der Ehe.
Außerhalb der Ehe eben.
Aber was innerhalb der Ehe passiert, ist dann auch allen egal gewesen, oder? Also ich meine, da durften dann Frauen
züchtig.
Verprügelt worden
ja.
werden und sowas.
Wahrscheinlich,
so,
genau. Und das Pendant dazu, das muss man auch wieder immer in den Kontext einfügen, ist natürlich die Unzucht unter Männern, ja? Und die war natürlich
war
auch verboten. Und dann gab es die gewerbsmäßige Unzucht unter Männern, die natürlich noch doppelt bestraft wurde, ja? Und sozusagen bei Unzucht, da schwingt dieses Moralische einfach so explizit mit, dass man es eigentlich gar nicht übersehen kann. Und das ist immer noch so ein bisschen mit drin.
Ja.
Das heißt, was wir gerade erleben, also dass sich Sexarbeiterrechte erstritten werden von euch Frauen, ist letztendlich auch ein Akt der Aufklärung?
Ja, ein Akt des Kampfes um generelle sexuelle Befreiung, dass nämlich Leute tatsächlich ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung wahrnehmen können. Wir haben diesen Unzuchtsgedanken und diesen moralischen Gedanken ja tatsächlich in unserer Gesetzgebung auch immer noch drin. Es wurde zwar die Sittenwidrigkeit der Prostitution auf dem Papier abgeschafft durch das Prostitutionsgesetz, aber du hast diverse Paragraphen, in denen immer noch damit argumentiert wird, zum Beispiel in der Sperrbezirksparagraphen, wo argumentiert wird, dass zum Schutze der Jugend und der öffentlichen Ordnung und des öffentlichen Anstandes in bestimmten Straßenzügen, in bestimmten Gebieten, zu bestimmten Tageszeiten, an bestimmten Orten der Prostitution nicht nachgegangen werden darf. Und dann gibt es tatsächlich noch diesen Paragraphen im Aufenthaltsgesetz, wo das Wort Gewerbsunzucht explizit noch drinsteht. Also da ist nicht die Rede von, Leute werden abgeschoben, wenn sie gegen die Auflagen zur Prostitution verstoßen, sondern Leute werden abgeschoben, wenn sie gegen die Auflagen oder Regulierungen der Gewerbsunzucht verstoßen. Da ist dieses Wort immer noch drin. Und da fällt mir als Sexarbeiterin, die für ihre Rechte kämpft, die Kinnlade in den Schoß, wenn ich sowas lese, ne? Und wenn dann Leute sagen, na, die Sittenwidrigkeit wurde ja abgeschafft, jetzt hat ja keiner mehr was gegen Prostitution. Das ist nicht der Fall.
0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Ihr seid herzlich eingeladen anzurufen und eure Fragen zu stellen an Carmen und Sonja oder an Carmen oder Sonja oder eure Anmerkungen dazulassen. Es geht weiter mit Carola. Hallo Carola.
Hallo Holger. Sonja, ich wollte dich fragen, ob jetzt zur Definition der Prostitution, ob da auch Sexmassagen gehört zum Beispiel.
Ich glaube, das willst du Carmen fragen, oder?
Ja.
Okay.
Ja, natürlich. Erotische Massagen zählen wir mit dazu. Wir haben in unserem Berufsverband auch einige Leute drin, die Tantra-Massagen anbieten, auch Sexualtherapie und Sexualbegleitung ist damit drin. Auch Leute, die Workshops oder Performances veranstalten, also auf der Bühne auftreten und ihren Körper zeigen oder so, die zählen wir auch mit dazu.
Und dann wollte ich wissen, zum Beispiel der Anteil der Statistik sozusagen von minderjährigen Prostituierten. Ob da was bekannt ist?
Na, also dadurch, dass wir nicht genau wissen, wer überhaupt Sexarbeiter ist und wie viele davon da sind, können wir natürlich auch schwer sagen, wie viele Minderjährige da sind. Sonja, kennst du irgendwelche Zahlen?
Also bei Prostituierten nicht.
Warte, Carola.
Also es gibt Zahlen aus der, es gibt zwei Quellen. Es gibt die Menschenhandelsstatistik, es gibt also Betroffene von Menschenhandel, die minderjährig sind, es bewegt sich so im 10-20er Bereich pro Jahr.
Prozent oder Personen?
Personen.
10 bis 20 Personen pro Jahr, okay.
Ja. Und minderjährig heißt an dem Punkt unter 14, unter 18 oder unter 21?
Unter 18. Unter 18. Okay. Ich habe unter 18, weil für mich ist 18 die Volljährigkeitsgrenze. Und dann gibt's noch die Statistik, es gab neuerdings eine Anfrage im Bayerischen Landtag über Polizeirazzien und wie viele Minderjährige die aufgegriffen haben bei ihren Razzien, und da liegt es ungefähr ähnlich. Also es ist sehr, sehr niedrig, die Zahl. Aber wir wissen es natürlich nicht, ne? Das gilt.
Wissen wir eigentlich überhaupt irgendwas? Wenn wir ehrlich sind, also stochen wir nicht im Nebel mit dieser Debatte?
Ich würde sagen, es gibt keine systematische Aufarbeitung der Informationen, die wir haben. Es gibt keine Erfassung der Sachen, die es gibt. Man könnte sich hinsetzen und zum Beispiel aufgrund von Presseberichten eine Sammlung von Razzien machen und gucken, was wurde da jetzt jeweils entdeckt oder auch nicht
das
entdeckt.
Das macht Donja Carmen. Die haben tatsächlich auf ihrer Webseite eine Razzienstatistik. Also haben auch verzeichnet, dass die Razzien zugenommen haben seit 2002, wie viele Personen dabei kontrolliert werden, wie viele Gebäude dabei kontrolliert werden und ich glaube sogar, wie viele Polizisten dabei am Einsatz sind. Also aber das ist eine Webseite, die das macht.
So. Genau, und dann müsste man auch irgendwie gucken, ob es irgendwo Gerichtsurteile gibt. Ne? Es gibt ja viel, was so niedrigschwellig passiert. Ne? Eine Prostituierte, die Anzeige erstattet. Oder
das sind so auf Amtsgerichtsniveau.
Ja, genau. Und das kriegt man ja alles gar nicht mit. Das landet vielleicht in einer kleinen Tageszeitung und das sind ganz verschiedene Sachen. Und das weiß man aber tatsächlich nicht. Und auch bei den Steuern, das weiß man auch nicht so recht.
Ja, bei den Steuern ist halt auch unklar, weil viele gar nicht explizit irgendwie Sexarbeiter oder Prostituierte oder sowas in ihre Steuererklärung reinschreiben, sondern dann irgendwas Unprätentiöses wählen, wie was ich nicht.
Lebensberatung,
Personal Trainer hatten wir ja schon, Eventmanagement, solche Sachen.
Massagen,
genau. Weil du natürlich auch dadurch, dass Sexarbeit so stigmatisiert ist, unter Umständen Interesse daran hast, dass das nicht öffentlich wird und dass das in deinem Lebenslauf nicht auftaucht, wenn du dich eventuell später auf einen anderen Job bewerben möchtest und nicht möchtest, dass dein Arbeitgeber weiß, dass du als Sexarbeiter tätig warst, dann hast du ein großes Interesse daran, das irgendwie zu verstecken.
Ist eigentlich der Umstand, also wenn irgendwie jemand erfährt, dass du Sexarbeiterin bist, passiert es, dass die dann versuchen, irgendwie von dir Dienstleistung zu kriegen? Also gibt es Annäherungsversuche, die erst dann stattfinden, wenn die Leute mitbekommen, dass du Sexarbeiterin bist?
Nee, du meinst jetzt im Sinne, dass die dann mitkriegen, dass sie gerne mein Kunde sein möchten?
Ja,
oder?
Beispielsweise irgendwie sowas oder dann irgendwie auf einmal engeren Kontakt zu dir suchen oder so.
Nee, also das Einzige, was man natürlich merkt, ist, wenn du plötzlich 2000 Twitter-Follower hast, dann mögen dich plötzlich alle Leute auf der Party, aber 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 so rein dienstlich nicht unbedingt. Mhm. Also ich muss tatsächlich, mir wird das ja öfter vorgeworfen, dass ich hier diese ganze politische Arbeit nur mache, um mein Geschäft anzukurbeln. Dazu muss ich sagen, ich versuche es zu vermeiden, auf Bildern und im Fernsehen aufzutreten, weil das natürlich wahnsinnig geschäftsschädigend für mich ist. Ich gehe ja mit den Kunden in die Öffentlichkeit, ja. Und wenn ich dann mit einem Mann im Arm im Restaurant auftauche und das gesamte Restaurant dreht sich um und sagt, eine Hure, ja. Na, dann ist das natürlich auch peinlich für meinen Begleiter. Und
der im Zweifelsfall dein Mann war.
Der im Zweifelsfall vielleicht sogar mein Mann war oder ein privater Begleiter oder was auch immer. So, ja, genau. Und aber selbst wenn es mein Kunde war in dem Moment, dann möchte der ja vielleicht nicht unbedingt, ja. Dass sozusagen das alles auffällt. Und die Kunden haben natürlich auch ein Interesse daran, dass die ganze Nummer diskret abläuft, weil ich habe viele Kunden, die selber in verantwortungsvollen Positionen in ihren Jobs sind. Die sind Chefs, die machen Politik, die sind Ärzte, Juristen, was auch immer. Und natürlich werden auch die diskriminiert und wollen nicht unbedingt die Risiken eingehen, die mit dieser Diskriminierung und mit diesem Outing einhergehen.
Carola hatte noch eine Frage.
Ich wollte nur fragen, zum Beispiel, sind mehr Singles oder auch, Entschuldigung, Ehemänner zum Beispiel, die besondere Wünsche haben, dann wollte ich noch wissen, zum Beispiel, wenn jemand pervers ist, brutal, bei den Eskortdamen, wenn die ins Hotel gehen, da sind die ja nicht wie im Bordell geschützt durch irgendwelche Aufpasser, wie das da ist.
Also erstmal das Verhältnis von irgendwie Leuten, die in Beziehungen sind oder Single sind, das nimmt sich nichts. Ich würde sagen so 50-50 oder so. Also ich habe durchaus Kunden, die Singles sind, durchaus Kunden, die in Beziehungen sind, auch welche, die in offenen Beziehungen sind oder Affären haben. Da kann man jetzt nicht wirklich sagen, die meisten sind so oder so. Und was diese Sicherheit betrifft, ist beim Escort ist das Covering, das gegenseitige Covering ein großer Fall. Du sagst einer Freundin oder jemandem, der weiß, was du tust, dem du dich geoutet hast, Bescheid, pass auf, da an dem und dem Abend habe ich für 2 Stunden dieses und jenes Date. Wenn ich mich nach diesen 2 Stunden nicht wieder bei dir zurückmelde, dann werd aktiv. Und ansonsten bist du natürlich dir ausgeliefert auch in einer solchen Situation und hast hoffentlich genügend, wie soll man sagen, Selbstbewusstsein, um deine Grenzen auch klar zu machen. Aber das ist was ich bei Sexarbeitern sehr oft erlebt habe, dass die sehr viel besser als andere Frauen ihre Grenzen klar machen können.
Aha. Ich wollte nur fragen, ob zum Beispiel die Damen krankversichert sind und Rentenversicherung und alles Mögliche.
Ja, also habe ich auch noch auf dem Zettel stehen, die Frage. Wie ist eigentlich euer sozialversicherungsrechtlicher und steuerrechtlicher Status?
Na, ist genauso wie bei anderen Selbstständigen auch. Also steuerrechtlich ist nochmal ein bisschen eine Schwierigkeit, weil nicht ganz klar ist, ob wir Gewerbetreibende oder Freiberufler sind. Mhm. Also als selbstständige Prostituierte. Und ansonsten alles, was so Sozialversicherungspflicht und sowas betrifft, wir arbeiten ja nicht als Angestellte. Also ich kenne selber keinen Sexarbeiter, keine Sexarbeiterin, der die als Angestellte arbeitet. Und du bist ja nur als Angestellter überhaupt sozialversicherungspflichtig. Mhm. Das heißt, wenn du nicht angestellt bist und selbstständig arbeitest, bist du selbst dafür verantwortlich, dass du eine Krankenkasse hast, dass du eine Rentenversicherung abschließt oder eine Lebensversicherung oder was auch immer und dafür vorsorgst, dass du später nicht nur von Luft und Liebe leben musst. Und na klar, also so läuft es. Ich habe selber eine Krankenversicherung, ich habe selber eine Rentenversicherung abgeschlossen. Ich habe damals noch nicht ausreichend verdient, um eine Lebensversicherung abzuschließen, aber vielleicht kommt es ja irgendwann. Sowas wie eine Hurensozialkasse, ähnlich wie eine Künstlersozialkasse, ja, wäre mal eine Überlegung, über die man tatsächlich nachdenken könnte.
Ja, man könnte euch ja auch einfach in die Künstlersozialkasse aufnehmen.
Ja, also ob die Künstler da was dagegen hätten, weiß ich nicht, aber ja, klar, könnte man natürlich auch tun. Du hast halt, also es zwischen Künstlern
aber
und Sexarbeitern.
Aber Hurensozialklasse klingt halt cooler.
Hurensozialklasse klingt klasse, oder? Aber du hast viele Parallelen zwischen Künstler, zwischen Arbeitssituationen von Künstlern und Arbeitssituationen von Sexarbeitern. Das ist auch manchmal, ist das saisonbedingt. Du hast mal 2 Wochen irgendwie gute Auftragslage, dann hast du 2 Wochen wieder schlechte Auftragslage. Dann machst du es manchmal nur nebenbei und brauchst irgendwie Unterstützung vom Arbeitsamt oder sowas. Die Situationen sind sehr ähnlich, ne? Manche, die verdienen sehr gut, manche, die verdienen überhaupt nicht gut und leben prekär. Insofern, das Nachdenken über so eine Hurensozialkasse fände ich mal eine spannende Idee.
Ich wollte noch fragen, das Wort Nutte, ob das einklagbar als Beleidigung ist, wenn jetzt jemand das Wort, also als Prostituierte, was ich selbst auch schon irgendwo nicht so toll finde, da finde ich Escort-Dame besser, also weil die leisten ja auch das Zuhören. Ist ja eine psychologische Komponente eigentlich.
Aber es sind ja nicht alle Leute, die Prostituierte sind, Escortbegleiterinnen. Es gibt ja auch Leute, die sind Prostituierte und die arbeiten auf der Straße oder im Bordell oder im Wohnungsbordell oder im FKK-Club oder sind Masseure oder sind Dominas. Da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Arbeitsbereiche, in denen man tätig sein kann als Sexarbeiter. Und also Nutte, ich weiß nicht, ob das einklagbar ist, aber also da warte ich nicht, reiche ich einfach meine Hand raus.
Ja, ich meine, wenn jetzt jemand in der Nachbarschaft sagt, ach, das ist eine oder so, ich denke mal schon.
Weil ja, ganz interessant. Also wahrscheinlich, vor allen Dingen die Frage, die ich ganz interessant finde, wäre, kann eine Frau, die nicht Prostituierte ist, wegen Beleidigung klagen, wenn sie Nutte genannt wird? Und was macht die Prostituierte? Also wenn es eine Beleidigung sein sollte, ist es dann auch eine für die Prostituierte? Das fände ich mal ganz interessant. Aber das sind auch eher generell, so semantische Spitzfindigkeiten.
Ich finde es generell irgendwie nicht toll, Leute damit zu beleidigen, dass man sie in die Nähe von Prostitution rückt. Also was ja auch vielfach passiert ist, dass Leute sagen, ja, der arbeitet in der Bank und 60 Stunden am Tag und bla 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 und kriegt überhaupt kein Geld oder was weiß ich. Und der prostituiert sich ja auch. Und dann sage ich immer, nee, Moment, ich würde da schon echt gerne trennen wollen, weil Dinge zu diffamieren, indem man sie Nutte oder Prostituierte nennt, bedeutet halt, dass man akzeptiert, dass Prostitution und Hure sein irgendwie was Schlechtes ist. Mhm. Und das kann ich natürlich als Sexarbeiter nicht akzeptieren, weil ich fühle mich wohl damit und ich kenne viele Leute, für die es okay ist. Und warum sollte das eine Beleidigung sein?
Ich finde es auch ungerecht, wenn jetzt zum Beispiel junge Damen, ältere Männer, die sehr reich sind, sich sozusagen, ich sag mal jetzt so in Anführungsstrichen, das klingt jetzt doof, aushalten lassen. Und die werden vielleicht noch irgendwie, wie soll ich sagen, bewundert. Und die Damen vom Escort also nicht, oder die Prostituierten. Ich finde, die leisten ja auch ihre, ich sag mal, Arbeit irgendwo. Mhm. Also da habe ich Achtung und Respekt vor den Damen, weil die haben ja auch ihre Menschenwürde und so. Ich wollte noch was zum Menschenhandel fragen. Kinderhandel gehört doch auch dazu, ne? Dieses Verkaufen in Anführungsstrichen von Kindern, wenn die jetzt irgendwo in ein anderes Land zu...
Ach so, adoptionstechnisch.
Ja, also, das meine ich.
Ja, fällt jetzt in deutschen Strafrechtsparagraphen unter einem anderen Abschnitt. Aber ich glaube, also ich habe das nur sehr vage in Erinnerung. Da lege ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer, aber ich meine, dass das auch zumindest in Deutschland nicht besonders hoch ist. Also Kinderhandel im Sinne von Adoption, wo tatsächlich auch Kinder gekidnappt werden, das ist etwas, was wir vor allem in Richtung... Da lege ich jetzt auch nicht meine Hand ins Feuer, aber von dem, was ich so mitbekommen habe, ist es vor allem in Richtung USA, aus entweder Lateinamerika oder China. Mhm. Weil es, ne, wenn es nicht einfach ist, als Paar ein Kind zu adoptieren, dann geht man halt illegale Wege. Und es gibt ja gerade in China genug Leute, die leider ihr zweites Kind loswerden wollen oder ihr erstes, wenn es ein Mädchen ist. Oder andere Leute, die einfach überhaupt kein Geld haben und für die es okay ist, einfach ein Kind für ein paar hundert Dollar weiterzugeben. Ja, das passiert.
Ich war doch gerade im Fernsehen sowas da bei den Sinti und Roma, also nicht denen, sondern bei einer Familie, da hatten sie so ein blondes Kind, das hat sozusagen gefunden, in Anführungsstrichen, und das soll verkauft worden sein. Dann haben sie auch gezeigt, eine junge Frau hatte sich getroffen und das ist ein anderer Fall und wollte ihr Kind verkaufen für Geld. Also
hat sich aber herausgestellt, dass dieses blonde Mädchen eben nicht irgendwie entführt und bei den an die Zigeuner verschachert wurde, sondern hat sich herausgestellt, dass diejenigen, die da diesen Verdacht geäußert haben, halt einfach Rassisten waren. Ja. Die gesagt haben, okay, blondes Kind passt nicht zum Zigeuner. Der Zigeuner ist grundsätzlich schwarzhaarig und übelriechend oder irgendwie sowas. Also muss dieses Kind illegalerweise sich da aufhalten. Das fand ich auch ein starkes Stück.
Das war auch gemein, ja.
Ja, man muss tatsächlich auch aufpassen in dieser ganzen Menschenhandelsdebatte, also wenn irgendetwas medial ganz krass hochgepusht wurde, wie eben diese Geschichte dieses blonden Mädchens, dessen Bilder überall auf der Welt umhergereicht wurden.
Die Auflösung war nicht so groß.
Und ja, aber das ist dennoch ein Bild, was jetzt zirkuliert ist, und ich meine, ja, jeder kennt dieses Kind jetzt und es war völliger Humbug. Mhm. Also da müssen die Medien auch mal lernen, ein bisschen verantwortungsvoller mit diesen Geschichten umzugehen, egal ob sie jetzt echt sind, also auch wenn sie echt sind und wenn sie falsch sind, weil wir können jetzt nicht einfach irgendwie Bilder an 7 Milliarden Menschen verklickern. Ja,
das ist eigentlich mit der informationellen Selbstbestimmung dieses Menschen, dieses jungen Menschen. So.
Ja.
Aber was schätzt die Boulevardmedien? Also,
Verkaufszahlen.
Genau. Carola. Ja. Vielen Dank für deinen Anruf.
Ja, vielen Dank auch euch. Tschüss.
Gute Nacht, tschüss. Ist dir das eigentlich schon mal passiert, Carmen, dass du dich in einen Kunden verknallt hast?
Nee, aber ich habe mich in meinem Leben sowieso nur dreimal verknallt oder verliebt. Ich verlieb mich wahnsinnig schwierig in Menschen, weil das, also ich glaube nicht an dieses Liebe auf den ersten Blick oder Liebe passiert mir nicht, sondern wenn ich mich in einen Menschen verliebe, dann hat das Gründe. Und zwar zum Beispiel, dass ich ein sehr enges Vertrauensverhältnis zu diesem Menschen habe oder dass der Eigenschaften hat, die ich einfach wahnsinnig liebenswert finde, die ihn besonders machen vor anderen Menschen oder sowas. Also was dann sozusagen mir Vertrauen gibt, diesem Menschen ein Stück meines Lebens anheimzugeben. So, und deswegen glaube ich, dass mir das nicht so leicht passieren wird, dass ich mich in Kunden verliebe. Es haben sich bisher, meine ich, oder zumindest habe ich davon nichts mitgekriegt, auch noch keine Kunden in mich verliebt. Also vielleicht heimlich oder so, aber.
Behandelst du sie auf eine bestimmte Art und Weise, damit das nicht passiert? Oder liegt es daran, dass das Verhältnis zwischen euch beiden ohnehin klar ist?
Also es ist von Anfang an relativ klar. Es heißt ja immer, du kannst Liebe nicht kaufen. Das ist, glaube ich, allen Menschen auf dieser Welt klar. Auch allen Menschen, die sozusagen zu mir kommen, wissen, dass sie nicht Liebe kaufen, sondern dass sie eine sexuelle Dienstleistung auf Zeit kaufen. Und dass das natürlich irgendwie ein Handel ist, der von der Zeitdauer her begrenzt ist. Und ich gehe mit dem Thema relativ offen um und natürlich in einer Situation, wenn ich mit einem Kunden zusammen bin und der sagt irgendwas Romantisches, dann merke ich gerne an, dass das gerade was Romantisches war und um sozusagen die Sache auch nochmal auf eine Metaebene zu holen und klar zu machen, dass es sich um ein Dienstleistungsverhältnis tatsächlich handelt. Ich möchte nämlich die Kunden auch nicht verletzen. Ne? Ich möchte nicht, dass sich jemand in mich verliebt und dann unglücklich in mich verliebt ist und leidet darunter, dass ich ihn nicht zurückliebe und so. Das finde ich traurig, schade und will ich nicht. Das ist der Grund, weshalb ich Geld nehme.
0331 70 97 110 ist unsere Nummer und ich rede mit Carmen, die ist Prostituierte, und Sonja, die ist Publizistin in Sachen Menschenhandel. Ihr seid eingeladen, Fragen oder Anmerkungen zu hinterlassen unter 0331 70 97 110. Und jetzt der Dustin dran. Hallo Dustin.
Genau, guten Abend. Und zwar, ich wollte mal meine Meinung zu diesem Thema einbringen.
Mach
und
mal.
Zwar, meine Meinung ist, wir haben das Jahr 2013. Da finde ich es einfach nur traurig, dass es dieses älteste Gewerbe der Welt einfach nur gibt. Weil meiner Meinung nach ist Prostitution einfach nur ein perverses Geschäft, in Anführungsstrichen, vorsichtig ausgedrückt. Ich finde es traurig, dass es das noch gibt, weil zum Beispiel andere Länder wie Frankreich, man ist da schon ein bisschen voraus, die jetzt die Woche dieses Gesetz gemacht haben, mit den freien Strafen, inwieweit es jetzt war, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich bin einfach nur traurig, dass das in Europa noch gibt.
Jetzt, warum?
2013. Ja, weil das einfach, meiner Meinung nach, nicht mehr in dieses Bild jetzt passt. Wir sind ein hochentwickeltes Land. Ja, in 2013, warum gibt es denn noch sowas? Prostitution, ich meine, das hat ja auch teilweise mit Menschenhandel zu tun. Dadurch passiert.
Da haben wir wieder das Problem. Und, ne? Und selbst angenommen, es hätte nichts mit Menschenhandel zu tun.
Ich würde es trotzdem nicht okay finden. Weil,
warum nicht?
Ich meine, da verkaufen Frauen ihren Körper. Wo sind die denn hier?
Gestatte doch den Frauen, das selbst zu entscheiden. Warum willst du das für die entscheiden?
Ja, ich meine, weil es ein öffentliches Geschäft ist. Und das finde ich einfach nicht okay, dass sowas noch gibt. Ich meine, die können sich ja gerne privat, klar, können sich privat mit irgendjemandem treffen.
Na, aber wenn ich, mal angenommen,
ein Geschäft gemacht wird, das finde ich nicht okay.
Mal angenommen, ich hätte eine Frittenbude, würdest du mir auch vorschreiben wollen, wem ich meine Pommes verkaufe?
Nee, ist ja vollkommen okay. Ich meine, da verkaufen sie nur ihre Pommes und nicht ihren eigenen Körper.
Ja, aber das ist doch trotzdem deren Sache, oder nicht?
Ja, ist schon also, deren Sache. Können sie auch privat alles machen. Aber ich finde traurig, dass da auch so ein richtiges Geschäft gemacht ist. Das ist ein richtiges Geschäft. Das gibt's doch nicht. Wir haben 2013. Also ich bin es echt nicht mehr zeitgerecht.
Ich verstehe nicht, was dein Problem damit ist.
Ja, sein Problem ist, dass er glaubt, ich verkaufe meinen Körper. Und das ist einfach eine Fehlannahme. Ne? Also ich arbeite seit 2007 als Prostituierte und ich mache das freiwillig und selbstbestimmt und verkaufe da eine Dienstleistung und nicht meinen Körper. Denn wenn ich meinen Körper verkauft hätte seit 2007, dann könnte ich hier überhaupt nicht sitzen und gerade Radio mit Holgi machen. Ne? Also mein Körper ist da. Ich verkaufe den nicht. Der bleibt bei mir. Ja. Auch deine Zahnärztin verkauft auch nicht ihren Körper. Und auch dein Proktologe verkauft nicht seinen Körper, wenn er dich untersucht. Das mag irgendwie ein intimes Zusammensein sein, aber mein Körper bleibt bei mir.
Das ist gerade der Punkt, halt, dieses intime Zusammensein. Und daraus halt Geschäfte machen, finde ich halt nicht mehr zeitgleich. Weil ich meine, damals, vor zig tausend Jahren, oder wann auch immer, wo das entstanden ist halt, da war es, das ist jetzt vollkommen normal, aber das heute, was es immer noch gibt, finde ich halt nicht okay. Ich meine, gerade zu, nochmal zu diesem Punkt in Frankreich, wo das ja diese Woche ist, mit diesen freien Straßen, wo es schon teilweise eingedämmt werden soll, die Prostitution, hat ja auch einen Grund. Machen sie auch nicht mehr einfach so. Das machen sie deswegen, weil sie es versuchen wollen, jetzt immer mehr zu unterdrücken.
Ja, aber also, warum wollen die das unterdrücken? Das wäre ja mal eine interessante Frage. Ja,
das ist die Frage. Das will ich auch wissen. Das ist also auch die das, Frage, die ich nicht richtig rausgekommen habe.
Darum frage ich dich ja auch so hartnäckig. Warum hast du da eigentlich ein Problem mit? Es beeinträchtigt dein Leben in keiner Weise. Und trotzdem willst du es verboten sehen.
Mich beeinträchtigt es nicht, nee, aber trotzdem will ich es verboten haben, weil es meiner Meinung nach einfach nicht zeitgerecht ist. Es ist einfach, wie gesagt, kann ich mich immer wieder wiederholen, ein weißes Geschäft, was nicht mehr in dieses Zeitalter passt. Und
aber warum passt es denn nicht in dieses Zeitalter? Ich verstehe das halt nicht, warum es nicht hier reinpassen sollte. Also warum hat es vor 1000 Jahren gepasst und warum passt es jetzt nicht mehr? Also warum soll das, also der einzige Unterschied, den ich im Lauf der Zeiten entdecken kann, ist, wir sind heute zivilisierter, als wir das vor 1000 Jahren waren. Genau, ist Prostitution genau, unzivilisiert?
Wieder? Ja.
Ist Prostitution unzivilisiert?
Ja, meiner Meinung nach ist es eigentlich unzivilisiert. Also ich würde mich schämen, wenn ich jemanden kennen würde, ganz ehrlich, in meiner Familie die Prostituierte wäre. Ich würde mich schämen dafür. Ich würde mich wirklich schämen, wenn das jemand von meinen Freunden oder sonst wer wüsste.
Du, vielleicht sind Leute deiner Freunde Prostituierte und trauen sich nicht zu sagen und leiden darunter, weil sie wissen, dass du dich so doll schämen würdest für sie. Dabei würden sie sich vielleicht freuen, wenn du hinter ihnen stehen würdest und sie unterstützen, dass sie nicht unter deiner Diskriminierung leiden müssten.
Ja, ich meine mal, nicht für so einen Beruf. Also die wissen halt, wie ich darüber denke. Und wenn die so einen Beruf hätten, ich glaube auch nicht, dass ich noch groß hinter denen stehen würde.
Es ja, es ist schade. Sind die alleine in der Welt?
Ja, nee, das muss ja auch nicht sein.
Das finde ich auch nicht zeitgemäß, dass du irgendwie hinter Leuten nicht stehst, weil die irgendwie für ihre sexuelle Selbstbestimmung sind, ne?
Deswegen sage ich, man könnte erstmal reden, aber also ich möchte halt sowas, wenn ich es vorher wüsste, dass jetzt der und der oder die und die ist Prostituierte, dann muss ich halt mit der gar nicht erst irgendwie anfangen zu reden oder Freundschaft aufbauen.
Mhm. Und du findest es zivilisierter, jemanden von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auszuschließen, dafür, dass er sich entschieden hat, auf eine bestimmte Weise Geld zu verdienen. Das findest du zivilisierter, als für Sex Geld zu nehmen?
Hört sich zwar böse an, aber eigentlich ja. Ich meine, es gibt genug Jobs. Es war schwer, einen Job zu finden heutzutage, klar, gerade in Berlin. Aber es muss doch nicht sein, dass man diesen Job nimmt. Das ist...
Aber warum denn nicht?
Auch wieder mit so viel Illegalität zusammenhängt.
Ja, aber ich mach den Job gerne, mach den nicht illegal.
Dann müssen wir es halt, wenn es mit so viel Illegalität zusammenhängt, dann müssen wir es halt legalisieren.
Ich meine, legal ist es in Deutschland. Position. Legal ist es ja schon.
Naja, siehst du, und warum sagst du dann das? Also guck mal, wenn ich das tun will und ich entscheide mich auf diese Weise, mein Geld zu verdienen und ich tue es legal, dann ist es, hat es weder etwas mit Illegalität zu tun, noch ist es unzivilisiert, noch ist es ungehobelt, ich verkaufe auch nicht meinen Körper. Also all diese Argumente, die du gebracht hast, warum Prostitution verboten sein sollte oder der Kauf sexueller Dienstleistungen verboten sein sollte, die treffen einfach nicht zu.
Ja, das war auch meine Meinung, dass es halt nicht mehr zeitgerecht ist, dass ich das halt als pervers empfinde, um es vorsichtig auszudrücken. Will jetzt da keine großen Argumente entgegenbringen, warum es jetzt unbedingt verboten werden soll. Das war größtenteils meine Meinung gewesen. Ja, ich hätte vielleicht halt noch ein paar andere gehört, hat man drüber gesprochen, ja.
Aber weißt du denn, was pervers bedeutet? Pervers bedeutet gegen die Natur des Menschen. Und wenn es seit 1000 Jahren den Menschen begleitet, wie kann es denn gegen seine Natur sein?
Weiß nicht, ich habe es nicht genau verstanden.
Sie sagte, pervers bedeutet gegen die Natur des Menschen. Und wenn es den Menschen seit Jahrtausenden begleitet, wie kann es dann gegen seine Natur sein?
Ja, wie gesagt, weil es heute einfach nicht zeitgerecht ist, dass jemand, bin ich wieder bei dem Punkt, seinen Körper halt sozusagen verkauft, also sich für Sex verkauft.
Wir drehen uns im Kreis.
Bin ich, ja, irgendwie schon, ich weiß, aber ich bin hartnäckig. Also was meine Meinung
ist, ja. Obwohl du gerade mit einer Prostituierten gesprochen hast, die dir versichert hat, dass sie ihren Körper nicht verkauft. Ist doch interessant,
ja,
ne?
Ja, aber ich meine, dann sage ich so, sie verkauft sich für Sex. Ja, dann sag ich so.
Nein, ich verkaufe mich nicht. Ich verkaufe eine sexuelle Dienstleistung. Ich bin immer noch mein eigener Herr. Also meine eigene Frau. Meine eigene Herrin.
Wir drehen uns im Kreis und müssen Nachrichten machen. Dustin, danke für deinen Anruf.
Ja, okay.
Alles Gute klar. Nacht, tschüss.
Bitte, macht, ciao, ciao.
Im Studio zu Gast Carmen und Sonja. Carmen ist Prostituierte, Sonja ist Publizistin. Sonja kennt sich aus mit Menschenhandel, Carmen kennt sich aus mit Prostitution. Ihr seid eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Endspurt 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Es geht um Menschenhandel und um Prostitution. Darum habe ich eine Expertin für Menschenhandel. Das ist die Sonja. Und ich habe eine Expertin für Prostitution. Das ist die Carmen. Und ihr seid eingeladen, anzurufen, Fragen zu stellen oder Anmerkungen dazulassen. Oder halt auch von euren Erfahrungen mit Prostitution oder Menschenhandel oder beidem zu berichten. Der Jannis ist dran. Hallo, Jannis.
Hallo. Ja, ich habe quasi eine Frage.
Ja.
Und zwar habe ich relativ früh, als ich irgendwie 12 war oder so, einen Podcast gehört, das Küchenradio 47, wo halt eine Prostituierte war, die davon erzählt hat, dass sie quasi das gerne macht und das gar nicht irgendwie gezwungen ist und so. Deswegen bin ich schon relativ früh irgendwie damit sozialisiert worden, dass es eben, dass es diese Möglichkeit gibt so und dass das eigentlich eher das Verbreitete ist. Und ich habe immer so einen kleinen Kulturclash irgendwie, wenn ich höre, dass ja eigentlich die verbreitete Meinung ist, dass diese beiden Themen, die wir ja heute haben, irgendwie zusammen aufgenommen werden. Und meine Frage ist eigentlich, warum ist das überhaupt so? Also wisst ihr, wieso so viele Leute das einfach quasi gleichsetzen? Also gibt es da irgendwie Gründe für,
ich hätte eine Verschwörungstheorie anzubieten, die das erklärt, aber darum halte ich mich mal gerade raus.
Ja. Naja, also wir haben ja vorhin schon über diesen moralischen Aspekt gesprochen, dass sozusagen Prostitution verurteilt wird. Es gibt natürlich auch eine andere Tradition, das ist eine historische Tradition, die quasi im Laufe des 20. Jahrhunderts öfters mal mit dem Begriff Mädchenhandel oder Menschenhandel oder auf Englisch Traffic in Women versucht hat, Prostitution einzudämmen. Und von da kommt auch dieser Trafficking-Begriff, das ist der englische Begriff für Menschenhandel. Und wenn man das sozusagen historisch nachzeichnet, hat man da den Punkt, wo sozusagen Menschenhandel und Prostitution in eins fallen, ja. Und das sind meistens tatsächlich Frauen gewesen, beziehungsweise Frauenorganisationen, die sich zum, oder die nennen, haben sich auch abolitionistische Organisationen genannt, das macht die Alice Schwarzer ja auch, die gesagt haben, wir wollen Prostitution abschaffen, wir wollen das Traffic in Women abschaffen, wir wollen Menschenhandel abschaffen. Das ist quasi der logische Baustein. So, und heute ist es so nicht mehr verankert im internationalen Abkommen, weil eben die ganze Arbeitsausbeutung mit drin ist. Da ist es leicht anders. Aber im historischen Diskurs und gerade aus der Frauenbewegung, auch international, wird Menschenhandel und Prostitution immer gerne als das Gleiche gesehen. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich all die, die ein Problem mit Prostitution haben, moralisch natürlich auf den Zug springen und sagen, ach ja, mich interessiert es eigentlich nicht wirklich, dass die Opfer sind. Ich bin auch nicht für ein Aufenthaltsrecht, ich bin auch nicht für mehr Opferschutz, aber die Prostitution verbieten, das mache ich gerne. Ja. Und das ist sozusagen so ein bisschen der Hintergrund.
Meine Verschwörungstheorie geht folgendermaßen und ist eine Verschwörungstheorie, die sich aus der Medienwirkung kommt. Ich habe den Eindruck, als wäre das Thema Prostitution nicht schlimm genug, als würde sich mit dem Thema, also mit nur dem Thema Prostitution nicht genügend Aufmerksamkeit erzeugen lassen, dass überhaupt ein so großer medialer Wind und ein so großer politischer Wind ins Wehen kommt. Und darum hängt man einfach noch den Menschenhandel hinten dran, weil das sind ja dann auch immer die armen, ausgebeuteten Kinder. Eigentlich verblüfft es mich, dass nicht noch viel stärker mit irgendwelchen Fantasiezahlen über Kinderprostitution und Ausbeutung und Handel argumentiert wird. Also ich habe das Gefühl, es fühlt sich an wie eine Kampagne.
Bei Alice Schwarzer, die nennt diese Sachen auch tatsächlich Kampagnen. Und für sie ist
aber die reicht nicht. Alice Schwarzer ist nicht groß genug, um so viel Wind zu verbreiten.
Es springen ja ganz viele Leute auf diesen Zug auf. Und Alice Schwarzer ist eben auch nicht die Einzige. Es gibt tatsächlich einen richtigen, ich weiß nicht, ob man es Flügel nennen kann, aber eine Geistesströmung innerhalb des Feminismus, die einfach Prostitution oder auch Pornografie mit sexueller Ausbeutung gleichsetzt.
Stimmt,
das
mit
heißt,
Pornografie gab es das auch schon.
Genau,
mal,
und das, genau. Auch Alice Schwarzer hat ja irgendwie damals diese Porno-Kampagne gemacht und das geht alles in dieselbe Richtung. Da springen natürlich dann auch alle Leute auf, die das aus religiösen Gründen ablehnen. Auch rassistische Ressentiments spielen inzwischen wieder eine Rolle, gerade durch diese Vermischung mit Menschenhandel, dass man eben die Grenzen enger zusammenziehen kann und Leute irgendwie raushaben möchte. Deswegen, also diese Idee, die Freierbestrafung nur für die Kunden durchzusetzen, die bei Opfern von Menschenhandel irgendwie kaufen gegangen sind, das wird meiner Meinung nach zu mehr rassistischen Ressentiments führen, nämlich genau, dass ja, klar, bulgarische und rumänische Sexarbeiterinnen dann keine Kunden mehr haben.
Vor allem weil die Schwarzen.
Genau, ja, und weil die Kunden dann einfach Angst haben, dass die eventuell Opfer von Menschenhandel sein können und sich dann nicht mehr trauen, zu denen hinzugehen. So. Und das macht für die das unattraktiv, hier zu arbeiten, weil sie dann hier kein Geld mehr verdienen können.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, es gibt auch diejenigen, die sagen, ich will den Sexarbeiterinnen nicht mehr Rechte geben. Und die springen dann auf den Menschenhandelszug, weil dort werden ja keine Rechte gefordert, da werden ja nur Verbote gefordert, da werden ja nur Strafrechtsmaßnahmen eingefordert, aber nicht mehr Rechte für Sexarbeiterinnen.
Wie würde eigentlich die Lösung des Problems aussehen, wenn wir diese ganze Verbotsdiskussion nicht führen würden, sondern irgendeine andere? Totale Legalisierung, Gleichstellung mit, weiß ich nicht, Anwälten, Ärzten, Friseuren?
Ja, also wäre was ich mir wünschen würde. Also tatsächlich irgendwie eine klare Trennung zwischen dem Betrieb einer Prostitutionsstätte und dem selbstständig sich prostituieren oder sexuelle Dienstleistungen anbieten. Und meiner Meinung nach ist das eine ein Freiberuf, nämlich die selbstständige Prostitution. Ja, das ist eine hochpersönliche Dienstleistung, die irgendwie mit meinem eigenen Körpereinsatz einhergeht. Während der Betrieb einer Prostitutionsstätte, das Betreiben von Räumen, da Aufstellen von Getränkeautomaten oder was auch immer, das Vermieten, das eher eine gewerbliche Sache ist und die auch als solche klipp und klar behandelt werden sollte. Das Problem ist, dass halt keiner genau weiß, was ist und es gibt keine guten Definitionen. Deswegen gibt es 150.000 Gerichtsurteile, wo es dann einmal nach dieser rechtlichen Regelung und einmal nach einer anderen rechtlichen Regelung einsortiert wird und immer möglichst so, dass man verhindert, dass sich Prostitutionsstätten irgendwo ansiedeln können oder dass Prostituierte ihrer Arbeit ungestört nachgehen können.
Und das finde ich persönlich zum Beispiel total bescheuert. Also ich verstehe nicht, wie man im Gegensatz zu Dustin halt im 21. Jahrhundert einfach noch dagegen sein kann. Also ich verstehe einfach nicht, was Leute gegen Prostitution haben. Also das schadet ja nicht, eher im Gegenteil. Und das, also
naja,
klar, ich verstehe, warum
es schadet den Ehefrauen der Freier. Im Zweifelsfall schadet es den Ehefrauen der Freier. Das hatten wir auf der Hinfahrt kurz gesprochen.
Ja, aber auch das schadet denen ja nicht wirklich. Also sie haben Angst, dass es ihnen schaden könnte.
Sie haben Angst, dass es ihnen schaden könnte. Vermutlich stabilisiert es sogar die Ehen. Das ist eine steile These, aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen.
Die können ja im Zweifel auch fremdgehen. Also es ist ja nicht so, dass wenn jemand einen außerehelichen Sex suchen würde, dass das jetzt unmöglich wäre, wenn es die Prostitution nicht geben würde. Ja, das ist ja absurd.
Genau.
Stimmt, du hast recht. Ja,
und gerade wenn die dann außerehelich irgendwie mit jemand anderem schlafen, den sie nicht dafür bezahlen, dann ist ja noch Tür und Tor geöffnet dafür, dass sie sich ineinander verlieben und dann vielleicht feststellen, dass sie gar nicht mehr in ihrer alten Ehe leben wollen und dann die Ehe scheiden lassen und eine neue Ehe eingehen. Das passiert mit einer Prostituierten nicht unbedingt.
So gesehen müssten die Frauen, die ein Problem mit Prostituierten haben oder mit Prostitution haben, weil sie Angst haben, dass ihre Männer, also ihre Versorger, da dann abspringen könnten, eigentlich müssten die noch Prostitution fördern. Also die müssten eigentlich pro
Ja, natürlich. Also ja, weil dann da können sich, also
und sie müssten sich eigentlich für die Rechte von Sexarbeiterinnen einsetzen, weil sie wollen ja, dass ihre Ehemänner mit sozusagen Geschäftspartnerinnen auf Augenhöhe verhandeln können. Ja, und es geht ja nur, wenn sie Rechte haben. Es ist absurd.
Ob sie das wollen, unterstellst du jetzt aber auch nur. Also,
wenn sie konsequent sozusagen ihre ganzen, ich kann mir nicht vorstellen, wie man als Frau sich wünschen kann, dass der eigene Ehemann oder Partner mit einer Frau Sex hat, die komplett entrechtet ist. Also das finde ich einfach irgendwie schräg, ja. Wenn nicht unmoralisch sogar, also tut mir echt leid.
Ja gut, aber ich meine, für Leute, die Prostitution eben ablehnen, ist wahrscheinlich schon der Umstand, dass der eigene Ehemann außerhalb der Ehe Sex mit irgendwem hat, ob er bezahlt oder nicht, so unglaublich, also ein so unglaublicher Tabubruch, dass an der Stelle nicht mehr rational nachgedacht wird, sondern emotionale Dinge einfach eine Rolle spielen, so Urängste von Verlust und Eifersucht.
Genau, und es wird natürlich immer die andere Frau, der anderen Frau die Schuld zugewiesen und natürlich nicht der eigene Mann zur Verantwortung gezogen und mal irgendwie anständig über Beziehung und Sex gesprochen, ne? Das muss man auch wieder dazu sagen.
Ja, wahnsinnig.
Verhandelt wird wenig, ja.
Ja, wahnsinnig viele Partnerschaften reden nie darüber, wie sie und ob sie und in welcher Form sie Sex miteinander haben wollen. Also das ist, das höre ich immer wieder sehr oft von Kunden, dass sie mit ihren Partnerinnen nicht über ihr sexuelles Begehren sprechen können. Und teilweise auch nicht, also das auch nicht ausleben können in ihrer Partnerschaft, weil sie Angst haben, damit die Partnerin zu verletzen oder zu verlieren oder zu schockieren oder was auch immer.
Janis.
Ja.
Noch Fragen?
Nee, tatsächlich nicht.
Dann schmeiße ich dich raus.
Aber?
Also ich wollte einfach nochmal Danke sagen für die Sendung. Also ich finde es echt cool und bisher fand ich es echt ultra spannend. Also schön, dass ihr das Thema behandelt.
Schönen Dank.
Jo.
Und ciao. Gute Nacht. Ciao.
Gleichfalls.
Weiter geht's mit Niki. Hallo Niki.
Hallöchen.
Hallöchen. Niki, du hast eine Frage. An wen von beiden oder an beide?
Carmen nehmen, mhm. In dem Fall. Ich bin nämlich einfach mal neugierig. Wenn man das freiwillig macht, dann ist es ja so, man kann sich ja dann aussuchen, wie lange man das machen möchte und unter welchen Voraussetzungen und wieso, weshalb, warum. Mich würde einfach mal von Carmen interessieren, ob sie da quasi irgendwelche höheren Ziele hat, zum Beispiel meinetwegen genug Geld verdienen, um später nicht mehr arbeiten zu müssen, oder wie lange sie sich das als solches noch vorstellen kann, das überhaupt zu machen.
Eine meiner Standardfragen bei außergewöhnlichen Jobs, kann man damit alt werden?
Ja, also ich kenne viele Althuren, die das auch nach wie vor machen und die das auch nach wie vor mit Spaß machen. Es gibt auch viele, die sind erst spät im Alter eingestiegen. Also da ich das tatsächlich nicht tue, um meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, oder nicht ausschließlich tue, um meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, kann ich mir vorstellen, das so lange zu machen, wie mich jemand dafür bezahlen will und wie ich da daran Spaß habe. Und mein höheres Lebensziel ist jetzt nicht irgendwie zur Puffmutter aufzusteigen oder so, sondern ein schönes Leben zu haben und mir möglichst viele Freiräume zu schaffen und zu erhalten, um selbstbestimmt durch mein Leben durchgehen zu können. Und da ist die Sexarbeit und die Möglichkeit, da auch einen Verdienst zu haben, beruhigend und, wie soll ich sagen, ein Schutzraum, in dem ich dann auch auf anderen Gebieten besser verhandeln kann, weil ich weiß, ich habe da eine finanzielle Absicherung zur Not.
Es ist wirklich interessant, weil ich habe natürlich so an sich die Möglichkeit noch gar nicht gehabt, mal mit einer Prostituierten so zu reden. Weil ich hätte mir auch vorstellen können, dass es jetzt zum Beispiel so ist, dass es wirklich so, ja, ich mache das so lange, wie ich Lust habe und wenn ich so Glück habe, habe ich dann so viel Geld verdient damit, dass ich später mir keine Sorgen mehr zu machen brauche, wovon ich dann lebe, beziehungsweise was ich dann arbeite. Ne?
Ja, das ist ja so das, wovon alle träumen, ne? Also ach, ausreichend irgendwie in die Lebensversicherung, in die Rentenkasse eingezahlt, dass ich mit 60 einfach die Füße
60,
hochlegen kann.
Nee, komm so, 40, 45. Das wär's.
Ja, aber also ich will mit 60 immer noch irgendwie netten Sex haben. Also warum sollte ich mit 40 aufhören zu arbeiten, wenn ich immer noch Spaß dran habe?
Ja, richtig, das stimmt.
Verdammt, ich habe den falschen Job. Niki, war's das?
Ja.
Dann danke ich für deinen Anruf.
Gern geschehen. Schönen Abend noch.
Tschüss.
Tschüss.
Und das letzte Wort, zumindest am Telefon, das erteile ich mal Stefan. Hallo Stefan.
Hallo.
Stefan, Frage oder Anmerkung?
Ja. Ich wollte noch was sagen, weil ihr gerade das Thema hattet, dass das nicht zeitgemäß ist. Also ich finde es eher nicht zeitgemäß, das zu verbieten, weil es halt den Menschenhandel fördert sozusagen. Ich sag mal, wir haben ja so eine Menschenrechtskonvention, ne, und die wird ja dadurch eigentlich ausgehebelt im Endeffekt, weil wie gesagt, der Menschenhandel nimmt ja zu. Also bloß, wenn ich das verbiete, machen es die Leute ja trotzdem. Bloß dann ist es halt immer illegal sozusagen. Und
na, der Menschenhandel, der nimmt ja noch nicht mal zu, sondern der bleibt halt, der ist ja vorhanden und Prostitution ist davon nur ein kleiner Teil, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Ja, also der Handel sozusagen mit Menschen, die dann halt dafür, dazu gezwungen werden sozusagen. Also dann werden ja noch wesentlich mehr dazu gezwungen im Endeffekt. Und das finde ich nicht
so
gut. Und
du hast okay.
Ja, Sonja nickt hier schon die ganze Zeit hin und her.
Nee,
sag doch einfach mal was.
Ich habe einen Denkfehler gemacht. Ja.
Nee, ich wollte zuhören. Also was du machst, ist, du drehst es quasi um und sagst, eigentlich ist es ein Verbot von Prostitution, das Menschenhandel oder alle andere Formen von Ausbeutung fördert, richtig? Genau.
Ja, und das, wie gesagt, also ich denke auch, was jetzt halt die Diskussion in Frankreich ist, ich glaube, dass man möchte halt nicht, ich sag mal, so diesen Straßenstrich, den möchte man halt irgendwie aus der Landschaft kriegen, denke ich mal. Das ist halt irgendwie, ja, im Zweifel zivilisierter halt und dann in richtigen Gebäuden und so, wo die dann halt sich halt ein Zimmer mieten oder halt so ein Hotel bei irgendwelchen Escorts.
Na, das will man in Frankreich nicht.
Das Problem ist, genau, das will man in Frankreich nämlich nicht. Da haben sie den Kauf sexueller Dienstleistungen generell unter Strafe gestellt. Das heißt, wenn ich Französin wäre und mich entscheiden würde, dort als Escort-Begleiterin arbeiten zu wollen, könnte ich das jetzt nicht mehr tun, weil meine Kunden sich einfach strafbar machen würden. Also das nimmt mir die Möglichkeit, überhaupt als Sexarbeiter tätig zu sein.
Wie begründen die Franzosen das? Dieses Verbot?
Sie begründen es damit, dass Sexarbeit menschenunwürdig ist. Also ähnlich wie der Anrufer, der vorhin gesagt hat, dass es einfach pervers und nicht mehr zeitgemäß ist, wird gesagt, dass das raubt uns die Würde, ohne dass wir darüber befragt werden. Denn ich habe nicht das Gefühl, dass ich meine Würde verliere dadurch, dass ich Sexarbeit mache.
Ja, aber das Problem bei der Menschenwürde ist, dass du sie nicht freiwillig abgeben kannst. Ne? Das heißt, man kann dir eigentlich immer unterstellen, dass du zwar versuchst, deine Würde freiwillig abzugeben, aber geht halt nicht.
Ja, und was ich halt auch noch finde, also so Leute, die wie halt der eine Kollege da vorhin meinte, von wegen nicht zeitgemäß und so, das sind da dann halt auch immer die Ersten, die dann, weiß ich nicht, dreimal in der Woche halt irgendwie bei YouPorn oder so, ne, einen Clip anmachen. Und das geht ja auch irgendwie in die gleiche Schiene. Also es ist ja das Gleiche. Ob die das nur direkt machen oder indirekt dafür bezahlt werden, weil die es vor der Kamera machen, das läuft ja aufs Gleiche hinaus irgendwo. Das ist ja auch eine Form der Prostitution im Endeffekt.
Das ist eine Form der Sexarbeit, also...
Oder Sexarbeit in dem Fall, ja. Und das boomt ja total. Also das ist ja der Wahnsinn, ne? Da hast du halt irgendwie, weiß ich nicht, so 14-Jährige oder so, und die gucken dann halt dreimal die Woche danach und weiß ich nicht. Und das ist halt auch so eine Sache. Und ja, die werden ja dann auch teilweise dazu gezwungen, halt diese Videos zu machen. Und ich sag mal, wenn das jetzt jemand legal macht, dann ist ja natürlich immer im Nachteil zu jemand, der das illegal macht, weil du hast, dann musst du dann halt irgendwie deine Einkommenssteuern zahlen und so weiter und so fort. Und die machen ja dann auch den Preis kaputt und nehmen den halt dann die Lebensgrundlage.
Ja, aber wenn du legal bist, hast du gegenüber den Illegalen den Vorteil, legal zu sein. Das ist schon echt, kannst du mir glauben, es ist schon echt ein Vorteil, irgendwie einen legalen Status zu haben.
Ich stelle mir das halt so vor, dass sie dann doch vielleicht eher benachteiligt sind, weil die halt diesen Preis dann wahrscheinlich nicht hinkriegen, denke ich mal. Weil die halt Abgaben leisten müssen, was die anderen halt nicht haben. Dass sie im unterm Strich dann total wenig verdienen, weil sich das jemand anders einsteckt, das sei mal dahingestellt.
Ja klar, die Illegale muss nicht 350, nimmt nicht 350, sondern 200, weil die eben nicht 150 Steuern zahlt.
Ja, genau, das ist ja, ist nicht so. Ich finde das eigentlich gut, und ich finde auch, dass das halt wirklich der Schritt war, was wir halt hier gemacht haben, dass wir das halt, ich sag mal, entkriminalisiert haben im Endeffekt ein Stück weit, und ja, wie halt auch schon gesagt hast, dass sie sich das einklagen können, und dass wenn der da irgendwie extrem miese Sachen macht, sage ich mal, der Kunde, dass die dann halt auch Recht haben, die Polizei zu rufen und alles solche Sachen. Und also gerade hier in Berlin, da hast du ja unglaublich viele Studenten, die das machen. Ich weiß nicht, ob die alle legal angemeldet sind, das ist keine Ahnung, aber wahrscheinlich nicht. Ne?
Keine Ahnung. Also, Herrschaften, die Sendung ist zu Ende. Ich muss euch jetzt hier leider auseinandertreiben. Stefan, ich danke für deinen Anruf.
Okay.
Gute Nacht, tschüss. Sonja, Carmen, ich danke für euren Besuch.
Ja, danke, dass wir eingeladen wurden.
Haben wir noch eine Lösung parat? So eine schnelle Lösung? So Zweisatzlösung für das Ende der Sendung?
Liebe und Frieden auf Erden. Liebe und eine gute Gesinnung für jedermann.
Friede auf Erden und eine gute Gesinnung für jedermann. Wir sind die US-Regierung, wir machen solche Sachen nicht. Das war Sneakers, die Lautlosen. Das ist ein Filmzitat. Sneakers, die Lautlosen mit Robert Redford. Ja, sehr, sehr schöner Film. Sonja, Carmen, vielen Dank. Und danke für die Aufmerksamkeit. Ich bin Holger Klein und wünsche euch eine gute Nacht.
Ein Podcast von fritz.de.